in den wilden Bergen Nordthailands, dort, wo der Dschungel dicht und unergründlich ist, lebt eine junge Prinzessin. Sie ist schön, eigensinnig und neugierig, eine Tochter des Adels. Eingesperrt in goldenen Mauern, mit einem Blick, der immer in die Ferne schweift. Eines Tages trifft sie einen einfachen Stallburschen, der im Palast die Pferde versorgt. Zwischen den beiden entsteht etwas, das nicht entstehen darf. Liebe. Sie wissen, dass das ihren jeweiligen Tod bedeuten könnte, würde jemand am Hofe davon erfahren. Also fliehen die beiden gemeinsam in einer dunklen Nacht aus dem Palast. Sie laufen barfuß durch Reisfelder, durch Wälder, über Flüsse, bis sie im Dschungel eine Höhle finden. Der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Hoffen sie. Doch nach ein paar Tagen zwingt der Hunger sie nach draußen. Der verliebte Stallbursche will für seine Prinzessin Essen besorgen. Sie soll drinnen in der Höhle auf ihn warten. Also zieht er los. Und die Prinzessin wartet und wartet. Die Tage vergehen, die Höhle wird immer kälter, enger und feindseliger. Irgendwann ist klar, dass ihr Geliebter nicht zurückkehren wird. Er ist tot. Gefasst, gefoltert und ermordet von der Gefolgschaft ihres Vaters. Und es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis man auch sie findet. Also greift die Prinzessin an ihren Kopf nach einer langen Haarnadel aus Silber, ein Geschenk ihrer Mutter, und stößt sie sich tief in den Hals. Ihr letzter Atemzug hallt durch die dunkle Höhle. Manche sagen, für immer. Und es heißt, der Berg über dieser Höhle habe sich über sie gelegt, als wolle er sie für immer beschützen. Deswegen sieht man in seinen Konturen den Körper einer Frau auf dem Rücken in einem ewigen Schlaf. Sie nennen sie Nang Non, die liegende Frau. Man sagt, ihr Blut fließt seitdem durch die unterirdischen Gänge und wurde zu dem Wasser, das heute durch die Höhle rinnt. Wer in diese Höhle hinein möchte, der muss Nang Non um Einlass bitten. Ihre Statue steht vor dem Eingang der Höhle, weil viele glauben, dass ihr Geist noch immer über diesen Ort wacht. Und wer sie nicht respektiert, dem kann etwas Schlimmes passieren. Jahrhundertelang ruht diese Höhle still. Doch eines Tages, viele Generationen später, wird dort etwas Tragisches passieren. Etwas, das erst ganz Thailand und bald die ganze Welt in Atem hält. Von Studio Bummens. Ein True Story Podcast. Unfassbare Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Eigentlich zu strange, zu schlimm und manchmal auch zu schön, um wahr zu sein. Mein Name ist Lotti und ich heiße euch herzlich willkommen im Plothouse. Das Höhlendrama von Tam Luang.
Hallo, hallo, hallo. Solltet ihr euch jetzt fragen, warum beginnt denn die heutige Folge mit einer Sprachnachricht? Das passiert doch sonst nicht. Kann ich euch sagen, meine aktuelle Situation ist ein bisschen besonders. Normalerweise würde ich so kleine Nachaufnahmen ganz hochprofessionell in meinem kleinen Studiozimmer mit meinem Podcast-Mikrofon aufnehmen und so gestalten, dass ihr am besten gar nichts davon mitbekommt, dass das eine Nachaufnahme ist. Also ich hoffe zumindest, dass ihr nichts davon mitbekommt. Und das hatte ich eigentlich auch für diese Folge vor. Die habe ich nämlich vor, denke ich mal, so ein, zwei Wochen aufgenommen. Aber meine aktuelle Situation ist doch ein bisschen spezieller. Und ich glaube, ein paar von euch haben das vielleicht mitbekommen. Also die Menschen, die mir bei Instagram folgen. Ursprünglich hätte ich jetzt heute vielleicht schon wieder auch ein Studiozimmer gehabt, aber nicht mehr das, in dem ich die letzten 2 Jahre gelebt und gearbeitet habe, denn ich bin gerade umgezogen. Also wir sind natürlich gerade umgezogen und das war vielleicht ein bisschen ein größerer, aufwendigerer, spannenderer, krasserer Umzug als alle Umzüge, die ich davor in meinem Leben erlebt habe. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt hier nur so anteaser und euch noch nicht genau sage, was das für ein Umzug war, wohin und was hier alles passiert ist. Aber ich weiß, dass die richtigen Plotties sowieso schon und Charlottis auch, es gibt hier einfach zwei Spitznamen mittlerweile, wow. Also auf jeden Fall weiß ich, ihr seid der Sache eh auf der Spur. Ihr habt schon gecheckt, was hier eigentlich gerade abgegangen ist bei mir die letzten Wochen. Aber ich verrate jetzt auf jeden Fall was ganz Exklusives, möchte ich mal sagen, was ich noch nicht mal bei Instagram erzählt habe. Jetzt, wenn ich euch diese Sprachnachricht hier gerade aufnehme, ist es passiert, es ist geschafft. Der Umzugswagen, der LKW, hat es nach ein paar Tagen Reise zu unserem neuen Zuhause geschafft. Und seit ein paar Minuten eigentlich erst sind alle Kisten ausgepackt, also nicht ausgepackt, sie sind erstmal reingetragen worden und die Möbel auch und jetzt sind wir angekommen quasi, aber ich konnte halt nicht so schnell mein kleines Podcast-Studio wieder aufbauen. Deswegen gibt es, wie gesagt, nur eine Sprachnachricht. Das hier nur als kleine Vorgeschichte dazu, warum ihr mich jetzt vielleicht in einer etwas merkwürdigen Qualität hört und warum es vielleicht hier gerade ein bisschen hallt und so, weil ich eben noch nicht so richtig eingerichtet bin und noch nicht so richtig angekommen bin. Also zumindest, ich bin angekommen. Im Herzen bin ich angekommen, aber halt vielleicht noch nicht, was die Klamotten und die ganzen Sachen und die Technik und so betrifft. Entschuldigt bitte übrigens auch, dass ich, glaube ich, die ganze Zeit ein bisschen außer Atem klinge. Ich versuche das mir nicht ganz so doll anmerken zu lassen, aber es ist relativ schwer. Man hört eventuell so ein bisschen raus, dass ich die letzten Tage und Wochen und vor allen Dingen auch die letzten Stunden doch ein bisschen über meine körperlichen Grenzen hinausgegangen bin. Aber mir ist es gerade einfach so, so wichtig, nochmal meine direkten Worte an euch zu wenden vor dieser Solo-Folge, dass es mir jetzt auch gerade egal ist, wie das klingt. Und selbst wenn ich auch ein bisschen Quatsch erzähle oder einfach ein bisschen diffus wirke oder so, das gehört jetzt zu meinem aktuellen Zustand einfach dazu und passt vielleicht auch ein bisschen zu dem, was ich nochmal ansprechen möchte. Denn ja, das hier heute ist wieder eine Solo-Folge und irgendwie fühlen die sich auch immer so ein bisschen intim an, als würde ich das eben euch so direkt erzählen. Und deswegen wollte ich diesen Moment auch nochmal nutzen, um direkt meine Worte an euch zu richten und nochmal über das zu sprechen, was nach der letzten Solo-Folge passiert ist, was ich immer noch nicht fassen kann, was immer noch meine komplette Vorstellungskraft sprengt. Ich glaube, ihr wisst, um welche Folge das geht. Es war die Episode über ME/CFS, lebendig begraben. Kein Leben mit ME/CFS, beziehungsweise ein Leben mit ME/CFS. Stand jetzt, wenn ich diese Sprachnachricht hier gerade aufnehme, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wurden über 338.000 Euro gespendet. 338.000 Euro und noch mehr. Und es wart einfach ihr. Ihr habt dieses Geld gespendet und ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich habe halt auch Dyskalkulie, ich check's halt auch gar nicht. Es ist mir viel zu abstrakt. Diese Summe ist viel zu hoch, um das zu verstehen. Und ich würde am liebsten jedem einzelnen Menschen, egal ob man 1 Euro gespendet hat oder 5 oder 50, einen Orden verleihen, weil ihr, glaube ich, vielleicht auch gar nicht genau checkt, was das eigentlich für eine Bedeutung und für einen Impact hat. Unabhängig davon, was das ganz konkret natürlich für die Organisation bedeutet, denen das Geld am Ende zugutekommt und was das alles mit der Forschung machen wird und in Bezug auf Aufklärung und Sichtbarkeit, sondern auch ganz konkret, was das mit so vielen einzelnen Betroffenen und so vielen Schicksalen gemacht hat, nur die Tatsache zu spüren, dass diese Menschen nicht nur gesehen und gehört werden dank dieser Folge, sondern auch so wahr und ernst genommen werden, dass Menschen sagen, ich bin bereit, selbst wenn ich vielleicht auch nicht so viel Geld auf dem Konto habe, Geld zu spenden. Und ich bin bereit, ganz aktiv die Situation dieser Menschen im Hier und Jetzt, aber auch für die Zukunft verbessern zu wollen. Und das hat bei so vielen Leuten so viel Hoffnung ausgelöst, dass mich das immer noch so unendlich glücklich macht und auch so stolz macht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es macht mich stolz, dass es diesen Podcast hier gibt und es macht mich stolz. Ich finde es eigentlich immer so ein bisschen unangenehm, von diesem ganzen Community-Ding und so zu sprechen und der Community Namen zu geben. Aber das ist ja jetzt eh schon, das Kind ist ja in den Brunnen gefallen. Aber ich finde es einfach toll, dass ihr, glaube ich, genau wie ich den gleichen Ansatz hier habt, dass es hier nicht nur um Entertainment geht. Ab und zu können wir uns mal berieseln lassen von ein paar Geschichten, aber hier auch immer mal wieder zu zeigen, dass wir irgendwie alle bereit sind, die Welt vielleicht zu einem ganz kleinen bisschen besseren Ort zu machen für Menschen, für die dieser Ort eben nicht mehr schön und nicht mehr erträglich ist. Das bedeutet mir ganz, 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 ganz viel. Und deswegen danke, danke, danke. Und auch nicht nur für die Menschen, die gespendet haben, sondern auch die Menschen, die vielleicht eben überhaupt nicht die Mittel dafür haben, sondern die Folge geteilt haben, die anderen Menschen empfohlen haben, sich das Ganze anzuhören, sich damit auseinanderzusetzen. Also wirklich danke an jeden einzelnen Menschen für eure Zeit, aber auch für ja, eure Offenheit, euch mit diesem Thema zu befassen, selbst wenn es euch eben vielleicht auch bis dato überhaupt nicht betroffen habt und ihr noch nie vorher davon gehört habt. Es ist wirklich auch so unglaublich, was ich alles für Nachrichten diesbezüglich bekommen habe. Teilweise zum Beispiel von Menschen, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten, die gesagt haben, krass, ich habe noch nie vorher von dieser Erkrankung gehört, aber ich werde jetzt dafür sorgen, dass alle anderen davon hören müssen. Also Leute zum Beispiel aus Reha-Einrichtungen oder Arztpraxen oder irgendwelchen Krankenhäusern, die gesagt haben, ich werde jetzt all meinen Kolleginnen und Kollegen davon erzählen und denen auch sagen, wie sie mit Menschen umgehen müssen und sollen, die eben ME/CFS haben, damit sowas wie mit Jonas nicht nochmal passiert. Was mich natürlich auch schon wieder extrem bewegt hat, weil mir halt bewusst geworden ist, sowas kann zukünftig wirklich den Unterschied machen. Und dann gab es aber auch ganz viele Nachrichten von ME/CFS-Erkrankten selbst, die gesagt haben, ja, es haben sich zum ersten Mal Menschen aus meinem Umfeld gemeldet, nach Jahren teilweise, und haben sich entschuldigt und gesagt, ich habe erst durch diesen Podcast verstanden, was du wirklich durchmachst, und ich werde dementsprechend mich jetzt auch anders verhalten und ich check jetzt erst, was wirklich eigentlich abgeht bei dir. Und das ist natürlich auch schon wieder so, so viel wert und so wunderschön, dass das sozusagen der Auslöser dafür war. Und auf der anderen Seite gab es sogar aber auch Leute, die sich inspiriert gefühlt haben, zu sagen, ich will mehr machen als nur spenden. Ich will mich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren, so wie man es ja auch gehört hat von der tollen Frau, die zum Beispiel kocht einmal die Woche für Jonas, der eben ME/CFS hat. Und dann gab es Menschen, die gesagt haben, kannst du mich nicht verknüpfen mit Leuten, die irgendwie Hilfe brauchen im Haushalt oder so. Ich würde gern was tun. Und ja, es gab so viele Nachrichten, so viel Liebe, so viel Mitgefühl und so viel auch Aktivismus im positiven Sinne, dass ich einfach vollkommen überwältigt war und die letzten 4 Wochen wirklich nur geweint habe, wenn ich meine DMs geöffnet habe. Und das ist, glaube ich, auch immer noch so. Und wir haben uns auch deswegen überlegt, weil die Motivation irgendwie nicht abgerissen ist. Es gab immer weiter Menschen, die gesagt haben, ich habe gerade die Folge gehört, ich will was tun, was können wir tun, dass wir nicht wie geplant die Spendenaktion beendet haben am 31. Mai. Das war ja eigentlich nur gedacht so von wegen, hey, Mai ist ME/CFS Awareness Month und in der Zeit kann man spenden und danach ist das Ganze vorbei. Wir haben dann einfach gedacht, ey, warum lassen wir das nicht noch eine Weile laufen, gucken, was passiert. Und genau das ist jetzt auch der Fall. Also wenn ihr euch jetzt denkt so, ich habe auch noch 1 Euro übrig und vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was tun. Ich will jetzt hier keine weiteren Summen irgendwie als Gradmesser nehmen. Ich habe natürlich innerlich gedacht, wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen was draufpacken und vielleicht noch mehr daraus machen. Aber es ist jetzt eh schon so viel. Es ist auch jetzt schon genug, um Dinge zu verändern. Aber solltet ihr einfach auch jetzt weiterhin Motivation haben. Ein bisschen läuft diese Spendenaktion noch. Ich kann euch nicht genau sagen, wie lang. Aber das Ganze findet ihr immer noch unter betterplace.org/Lotti. Und dort könnt ihr, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, auch weiterhin die Aufklärung, Sichtbarkeit und die Forschung rund ums Thema ME/CFS unterstützen. Und ich bin euch weiterhin unendlich dankbar für jeden Cent, für jeden Euro, aber natürlich vor allen Dingen auch weiterhin für alle Menschen, die sich diesem Thema jetzt annehmen und die das auch nicht vergessen und die weiterhin dafür sorgen, dass Menschen gehört und gesehen werden, die davon betroffen sind. Und in diesem Sinne beende ich jetzt diese 100 Jahre lange Sprachnachricht. Fühlt euch bitte alle unfassbar doll gedrückt und gehighfived dafür, dass ihr so coole Leute seid und dafür, dass ihr hier mit mir wirklich etwas erreicht habt, was ich mir niemals hätte erträumen können, dass sowas passiert. Das bedeutet mir wirklich, also ich weiß, es klingt jetzt super cheesy, aber das bedeutet mir wirklich gerade mehr als alles, was ich jemals zuvor beruflich erreicht habe. Und deswegen kann ich euch einfach nur sagen, danke, danke, danke. So, jetzt Reicht's aber wirklich? Ich packe jetzt weiter noch ein paar Kisten aus, wenn ich noch in der Lage dazu bin, und gebe euch vielleicht auch bald mal ein kleines Update dazu, wo ich denn hier eigentlich gerade genau die Kisten ausgepackt habe. Bald. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal die heutige Geschichte. So, eine Geschichte, die mich wirklich, seitdem ich das allererste Mal davon mitbekommen habe, nie wieder losgelassen hat. Ich glaube, viele von euch werden diese Geschichte auch schon kennen. Manche haben vielleicht genauso wie ich damals quasi hautnah mitgefiebert und mitgelitten. Aber ich kann euch versprechen, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, dann ist man immer wieder überrascht über die Details, die man wahrscheinlich auch vor lauter Aufregung einfach verdrängt oder vergessen hat. Deswegen, ich bin mir sicher, ihr werdet hier heute noch Dinge erfahren, bei denen ihr euch denkt, was? Okay, ist das wirklich passiert? Und ich kann euch sagen, wie immer hier im Plothaus, ja. Also legen wir los. Und das, wie man schon im Intro hören konnte, in einem Land, in dem ich schon einige Male zu Gast sein durfte und nachdem ich ehrlich gesagt große Sehnsucht verspüre. Deswegen freue ich mich zumindest noch zu diesem Zeitpunkt sehr über das erste Bild, das ich euch mitgebracht habe. Alle Bilder zur heutigen Folge findet ihr natürlich wie immer bei Instagram unter Plothaus Podcast oder natürlich auf unserer schönen eigenen Website plothauspodcast.de. Das, was ihr dort seht, das ist der Doi Nang Non. Das ist ein Berg, der auf den ersten Blick tatsächlich einfach relativ klassisch wirkt, wie ein typischer, toller, tropischer Berghang, den man schon ein paar Mal auf irgendwelchen Postkarten gesehen hat. Aber wer genau hinguckt, der erkennt die Silhouette einer liegenden Frau. Man sieht dort den Kopf, die Brust und ausgestreckte Beine. Doi Nang Non bedeutet nämlich übersetzt Berg der schlafenden oder liegenden Frau. Und damit wären wir eben wieder beim Intro. Die Legende besagt, das wären die Umrisse der dort verstorbenen Prinzessin, von der ich euch erzählt habe. Man findet diesen besonderen zerklüfteten und sehr, sehr grünen Gebirgszug in Nordthailand, nahe der Grenze zu Myanmar in der Provinz Chiang Rai. Tief im Inneren dieser Berge durchziehen unzählige verzweigte Höhlensysteme das Gestein, darunter auch die berüchtigte Tham Luang-Höhle. Genau die Höhle, vor der man die Statue der Prinzessin finden kann und vor der bis heute viele Einheimische Opfergaben dalassen und beten. Aber niemals so viele wie im Jahr 2018. Und damit wären wir am 23. Juni eben jenen Jahres 2018, knapp eine halbe Stunde vom Doi Nang Non entfernt auf einem kleinen Fußballplatz. Gerade ist das Training der Jugendfußballmannschaft Mu Pa vorbei. Mu Pa bedeutet die Wildschweine. 12 Jungen zwischen 11 und 16 Jahren sind die Wildschweine, also das ist der Name ihres Teams, und die versammeln sich um einen kleinen Grill. Trainer Eck verteilt Fleischspieße, dazu gibt's dampfenden Reis. Aber nicht alle essen ihre Portionen auf und das werden sie noch bitter bereuen. Man muss aber einfach sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt zu aufgeregt sind, das zu essen oder sich überhaupt mit irgendwas anderem auseinanderzusetzen als mit dem, was sie gleich vorhaben. Denn die Jungs wollen heute einen besonderen Ausflug machen. Und zwar geht's ab zur Tham Luang-Höhle. Die Tropfsteinhöhle ist über 10 Kilometer lang, ein Labyrinth aus Felsen, Wasser und Dunkelheit. Einige der Jungs sind besonders vorfreudig, sie haben nämlich noch nie so eine Höhle von innen gesehen. Sie sind sich also sicher, dass das ein besonderer Tag wird. Aber niemand hat auch nur den Hauch einer Ahnung, dass dieser Tag und alles, was darauf folgen wird, nicht nur besonders wird, sondern in die Geschichte eingeht. In ihre persönliche, aber auch in die des Landes und der ganzen Welt. Von der Fußballmannschaft, von der ihr jetzt schon ein bisschen was gehört habt, könnt ihr euch natürlich auch ein Bild angucken. Man sieht darauf die 12 Jungs und ihren Trainer bei einem anderen Ausflug in die Berge. Deutlich zu erkennen, würde ich sagen, ist auf jeden Fall der Unterschied, so was Größe und Alter betrifft. Da ist, wie gesagt, von 11 bis 16 alles dabei und ganz links außen steht der Mitte 20-jährige Trainer. Ich werde jetzt übrigens nicht alle Namen hier sagen, weil das sind zu viele Namen und ich glaube, da kommen wir durcheinander und das können wir uns auch nicht alles merken. Deswegen bleiben wir einfach mal bei den Wildschweinen, den 12 Jungs und ihrem Trainer. Gegen 15 Uhr springt das Team auf ihre Räder und sie rasen los um die Wette, um schnell anzukommen.
Der Himmel ist bewölkt, aber von Regen bislang keine Spur. Das spielt insofern eine Rolle, da ein Schild am Eingang davor warnt, die Höhle während der Regenzeit von Juli bis November nicht zu betreten. Aber es ist ja erst Ende Juni und bislang war der Sommer trocken, also spricht nichts dagegen, diesen außergewöhnlichen Ort zu betreten. Der 24-jährige Trainer Eck war auch schon mehrfach in dieser Höhle, er kennt sich also aus und er wird die Jungs sicher durch die verschiedenen Gänge und Kammern führen. So die Theorie. Am Eingang steht schon erwähnt die Statue der heiligen Nang Non, der liegenden Frau. Die Jungen halten kurz vor ihr inne, verbeugen sich und bitten respektvoll in Gedanken um Erlaubnis, in die Höhle eintreten zu dürfen. Und die scheint jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts dagegen zu haben. Auch ein Bild von diesem Eingangsbereich habe ich euch in die Galerie gepackt. Darauf sieht man eine riesige Treppe, die man erstmal hochlaufen muss, die dann eben in Richtung der Höhle führt. Und auf der rechten Seite sieht man die Statue. Ein paar Meter weiter stellen die Jungs dann ihre Fahrräder am Geländer ab. Manche lassen auch ihre Rucksäcke draußen. Sie wollen höchstens eine Stunde dort drin bleiben, weil nämlich einer von ihnen, der Jüngste, Titan, später noch Nachhilfe hat, die er auf keinen Fall verpassen darf. Und deswegen ist es klar, okay, das Ganze wird hier nur ein kurzes Vergnügen. Dafür braucht man ja kein unnötiges Gepäck. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, sind Taschenlampen. Und die haben sie dabei. Denn da drin ist es nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch stockdunkel. Und dann geht's los. Der erste Teil des Weges ist einfach. Hohe Decken, trockener Boden. Alle staunen und sind sehr, sehr schnell unterwegs, um halt auch in dieser Stunde möglichst viel zu sehen. Überall hängen diese sehr beeindruckenden Tropfsteingebilde von der Decke. Aber bald verengen sich die Gänge. Die Luft wird noch feuchter und kühler. Jetzt legen alle ihre Rucksäcke ab und ziehen sich sogar ihre Schuhe aus, um besser vorankommen zu können. Dann stehen sie vor einer Kreuzung. Nach rechts führt ein schmaler, kaum ein Meter langer Gang. Links wirkt wesentlich spannender. Die Gruppe entscheidet sich also auch klar für die zweite Option. Die Passage wird aber immer schwieriger zu bewältigen und teilweise müssen sie auf allen Vieren kriechen, um weiterzukommen. Aber die Stimmung bleibt trotzdem weiter ausgelassen. Die Jungs machen Scherze, lachen, halten sich gegenseitig die Taschenlampen ins Gesicht und sie gehen dabei tiefer und tiefer in die Höhle. Was sie nicht bemerken, über dem Bergmassiv beginnt es zu regnen. Erst vereinzelt ein paar Tropfen, dann aber richtig heftig. Ein monsunartiger Regen bricht über der Region und eben auch über dem Doi Nang Non aus. Wie gesagt, viel zu früh für die Jahreszeit. Mit so einer Art von Regen muss man eigentlich erst in 10 oder 14 Tagen rechnen. Normalerweise. Und das Problem ist jetzt, das Wasser strömt von oben vom Berg durch alle Spalten und Ritzen in die Höhle hinein und flutet nach und nach die kleinen und großen Gänge und Becken. Deswegen darf man eben ab Juli auch auf gar keinen Fall mehr dort reingehen, weil Überflutungsgefahr droht. Als die Gruppe bestens gelaunt den Rückweg antritt, sind aus den Pfützen auf dem Boden, die auch normal in der Höhle sind und die sie auf dem Hinweg gesehen haben, schon kleine Flüsse geworden. Trainer Eck macht sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Sorgen, weil Wasser gibt es immer. Also jedes Mal, wenn er in dieser Höhle war, hat er dort Wasser gesehen. Aber zugegeben ist es diesmal vielleicht schon ein bisschen mehr Wasser als sonst. Aber das Ausmaß wird ihm und den anderen erst wenige Minuten später bewusst. Nämlich, als die 12 Jungen und ihr Trainer an der Gabelung ankommen, an der sie sich eben noch entschieden hatten, nach links zu gehen. Denn von genau dieser Gabelung ist auf einmal nicht mehr viel zu erkennen. Sie steht unter Wasser. Nicht komplett, aber so stark, dass ein normales Durchlaufen nicht mehr möglich wäre. Eck beschließt, den Versuch zu wagen, einmal durchzutauchen, um zu gucken, ob er auf diesem Weg vielleicht die Kreuzung überwinden kann. Die Jungs sichern ihn mit einem Seil ab, das sie dabei haben. Er taucht also ab, tastet sich vor, versucht die Orientierung zu behalten, aber die Strömung ist viel zu stark. Das Wasser ist eiskalt und dunkel und fließt von allen Seiten in diese Kreuzung rein. Er wird von einer Seite zur anderen Seite gerissen, verliert die Kontrolle, ringt nach Luft und zieht in letzter Sekunde am Seil. Sein Team kann ihn gerade so vom Ertrinken retten. Jetzt wird allen klar, der Ausgang ist blockiert. Sie sind in dieser Höhle gefangen. Werbung. Ich muss unbedingt eine kulinarische Neuentdeckung mit euch teilen, die ich neulich entdeckt habe und die mich seitdem komplett fertig macht. Und zwar knusprige Blumenkohl-Nuggets. Ich habe Blumenkohl wirklich schon immer geliebt und ich habe Blumenkohl auch schon in verschiedenen Farben und Formen probiert. Aber das war wirklich unfassbar und ich würde seitdem gerne, ehrlich gesagt, jeden Tag knusprige Blumenkohl-Nuggets essen. Und ich habe diese Neuentdeckung unserem heutigen Werbepartner zu verdanken, nämlich HelloFresh. Da habe ich neulich diese, wie oft ich jetzt noch Blumenkohl-Nuggets sagen werde, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall habe ich diese knusprigen Blumenkohl-Nuggets dort neulich ausprobiert. Und das war für mich ein absoluter Volltreffer, weil ich das sehr gerne mag, wenn Essen so crunchy ist. Und weil ich eben auch seit geraumer Zeit kein Fleisch mehr esse, ist dann natürlich sowas wie Blumenkohl-Nuggets der perfekte Ersatz für so Sachen, die ich nicht mehr esse und nicht mehr brauche. Und ich habe es euch ja auch schon gesagt, ich bin generell ein sehr großer Blumenkohl-Liebhaber, aber in der Variante wirklich, also ciao. Das so schön gewürzt, außen goldbraun, innen zart. Okay, ihr merkt, ich komme mehr als ins Schwärmen, aber es hat ja wie gesagt auch Gründe. Und das ist halt auch das Tolle an HelloFresh, muss man sagen. Man probiert dort Dinge aus, auf die man im Alltag vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und dort gibt's wirklich jede Woche über 45 verschiedene Rezepte zur Auswahl. Und ich kann euch sagen, seitdem ich bei HelloFresh bin, habe ich sehr viel mehr Neues gekocht als in den Jahren davor. Und was natürlich auch super an HelloFresh ist, ihr bekommt die Zutaten genau abgemessen nach Hause geliefert. Es gibt nicht die Frage, oh, was koche ich heute, was mache ich heute, und auch nicht irgendwie so, ach, jetzt habe ich aber zu viel von dem zubereitet und jetzt muss irgendwas weggeschmissen werden. Also es gibt kein Food Waste mehr, dank HelloFresh. Falls ihr jetzt Bock habt, das auszuprobieren, egal ob mit oder ohne Blumenkohl-Nuggets, dann kann ich euch sagen, mit dem Code PLOTHOUSE, alles groß, alles zusammen, PLOTHOUSE, spart ihr als neue oder ehemalige KundInnen in Deutschland bis zu 120 Euro. Und auch für Menschen aus Österreich warten Rabatte. Und für NeukundInnen gibt es sogar ein Jahr lang ein Gratis-Dessert in jeder Box. Ein ganzes Jahr, jedes Mal eine Gratis, also jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal ein Gratis-Dessert in jeder Box. Ich finde es unglaublich. Also einfach auf hellofresh.de/plothouse klicken, mit dem Code PLOTHOUSE, dann dort den Code PLOTHOUSE eingeben und loslegen. Ich buchstabiere euch nochmal, wo ihr das Ganze findet. HelloFresh, also HelloFresh.de und dann eben /PLOTHOUSE. Dort mit dem Code PLOTHOUSE bekommt ihr diese wunderbaren Rabatte und Dessert quasi auf meinen Nacken. Also mehr braucht man doch nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, guten Appetit. Und ich mache mir jetzt einfach auch direkt die nächste Box klar und esse vielleicht ein paar Blumenkohl-Nuggets. Tschüss. Werbung Ende. Währenddessen entdeckt ein Parkwächter draußen die verlassenen Fahrräder. Er ruft da erstmal rein, weil ihm natürlich schnell bewusst ist, dass die Situation mit dem starken Regen gefährlich werden kann. Aber er bekommt keine Antwort. Also folgt er dem Weg in die Höhle und entdeckt nahe der Kreuzung Rucksäcke, Handys und Schuhe. Und jetzt wird ihm so richtig bewusst, dass es sich nicht um irgendwelche Besucher, sondern um Kinder handelt. Und er sieht eben auch, dass der Weg ab da schon so überflutet ist, dass auch er nicht weiter in die Höhle reingehen kann. Er alarmiert sofort seinen Chef und weitere Parkwächter und es dauert nicht lange, bis sich einige Menschen am Höhleneingang versammeln, um sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. Ihr könnt euch in der Plothouse-Galerie ein Bild angucken von den gefundenen Fahrrädern, die dort am Geländer stehen. Und darauf ist dann auch nochmal gut zu erkennen, wie beeindruckend diese Höhle ist. Man sieht auf diesem Bild dann auch schon so ein paar erste Helfer, die Lampen aufgebaut haben und die sich eben versammelt haben und sich besprechen. Parallel dazu bemerken nun auch immer mehr Eltern das Fehlen ihrer Kinder. Manche wussten nicht mal, dass sie zu dieser Höhle wollten, aber jetzt verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Die Angehörigen informieren sich jetzt gegenseitig darüber, dass auch ihre Kinder verschwunden sind und was ihr letzter Standort gewesen sein muss. Bald werden es also auch mehr und mehr Menschen, die an der Tam Luang-Höhle eintreffen. Einige von ihnen finden die Sachen ihrer Söhne und spüren, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Tief in der Höhle glauben die Jungs wiederum, dass das Wasser am nächsten Morgen bestimmt gesunken ist und sie dann ganz locker easy nach Hause können. Sie denken, sie müssen jetzt wirklich nur eine Nacht dort aushalten und machen sich eigentlich mehr Gedanken darüber, ob ihre Eltern wütend sind, als über die Situation mit dem Wasser. Sie kauern sich dann dort auf dem kalten, harten Boden dicht aneinander und versuchen sich gegenseitig Wärme zu spenden. Sie lassen in dieser Nacht auch die Taschenlampen an, denn es ist, wie gesagt, absolut finster da drin und einige der Jungs haben noch nie irgendwo ohne ihre Eltern übernachtet, geschweige denn in einer überfluteten, pechschwarzen Tropfsteinhöhle. Aber Eck, der viele Jahre mit buddhistischen Mönchen in einem Kloster gelebt hat, versucht ganz viel Ruhe auszustrahlen, der verspricht immer wieder, dass alles gut wird und dass sie morgen wieder rauskommen. Aber dann folgt der nächste Morgen und der bringt keinerlei Erleichterung, ganz im Gegenteil. Das Wasser ist nicht wie erhofft gesunken, es ist weiter gestiegen und es hat jetzt sogar fast den Schlafplatz erreicht. Also statt dort wie geplant fröhlich und munter rauszuspazieren, muss sich die Gruppe noch tiefer ins Tunnelsystem zurückziehen. Sie sind weiterhin gefangen und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Das Wasserlevel ist an einigen Stellen auf bis zu 5 Meter angestiegen. Draußen regnet es währenddessen immer weiter und vor der Höhle stehen sehr viele übernächtigte und total durchgenässte Eltern und nun berichten auch die ersten Medien über das Verschwinden der 13 in der Höhle. Zudem treffen auch erst Rettungsteams ein. Über 50 Spezialisten mit Taucherausrüstungen, darunter auch ein Höhlenforscher, der mit Tam Luang vertraut ist. Menschen aus den umliegenden Orten bringen Vorräte und kleine Pumpen vorbei. Damit versucht das Rettungsteam jetzt, den Hauptgang frei zu pumpen. Aber das Wasser ist schon viel zu viel und die Pumpen sind zu schwach. Und es kommt immer mehr Wasser vom Berg runter in die Höhle gespült. Alle wissen, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird die Höhle dadurch vollständig überflutet werden. Selbst der Eingangsbereich. Mittlerweile ist auch der Gouverneur von Shanghai an Ort und Stelle. Er übernimmt die Koordination. Alle 2 Stunden informiert er die wartenden Familien und mittlerweile auch immer mehr werdenden Journalisten. Es treffen jetzt auch freiwillige Ärztinnen und Pflegepersonal ein, die im Notfall helfen wollen. Der gesamte Ort wird da jetzt wirklich zu so einer Art Krisengebiet. Die Grenzpolizei sucht aus der Luft im Hubschrauber nach weiteren Zugängen zur Höhle. Das Militär wiederum versucht, kleine Spalten im Gestein zu versiegeln, um das Nachfließen von Wasser zu bremsen. Andererseits versucht man aber auch nach Stellen zu suchen, an denen man vielleicht in den Berg bohren könnte, um einen Ausgang zu schaffen. Aber bislang erfolglos. Stattdessen kommen jetzt aber erstmal riesige industrielle Pumpenanlagen zum Einsatz. Die bringen jetzt nicht auf Anhieb sofort was, aber man weiß, man muss das jetzt einfach ein paar Stunden oder vielleicht auch Tage durchziehen. Alle sind jetzt also einfach nur noch damit beschäftigt, ohne Pause Wasser abzupumpen, in der Hoffnung, dass es genug ist, um die Jungs zu retten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es einige vor Ort gibt, die überhaupt gar nicht daran glauben, dass die Jungs überhaupt am Leben sind. Sie geben natürlich trotzdem ihr Bestes, aber es scheint halt total unrealistisch, dass man sowas überleben kann. Auch als 17 Männer der Spezialeinheit der Thai Navy SEALs ankommen, versuchen die sich sofort so weit durch die Höhle vorzukämpfen, wie es geht. Aber die müssen schnell einsehen, dass die Bedingungen extrem gefährlich sind. Null Sicht, starke Strömungen, super enge Passagen, selbst erfahrene Taucher stoßen da an ihre Grenzen. Die Navy SEALs kommen nur mit Mühe und Not zur Gabelung und alles danach wird auch für sie lebensgefährlich. Und so vergehen weitere Tage und Nächte und was dabei sehr herzzerreißend ist, die Jungs, die sich dem Ausmaß der Überflutung noch gar nicht wirklich bewusst sind, die verstehen nicht, warum niemand kommt und sie da rausholt, weil sie natürlich die ganze Zeit denken, ja, unsere Eltern müssen uns doch suchen, warum kommen die denn nicht und helfen uns, weil sie sich einfach gar nicht bewusst sind, dass es nicht geht. Und so sitzen sie tief in der Dunkelheit und rücken jetzt noch enger zusammen. Währenddessen ist da draußen vor der Höhle jetzt aber wirklich die Hölle los. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer der vielen Pressekonferenzen, die der Gouverneur da gibt. Und da sieht man noch nicht mal im Ansatz alle Medienvertreter, die anwesend sind. Aber man bekommt zumindest einen kleinen Eindruck. Ich kann euch sagen, es sind wirklich hunderte Kamerateams, Fotografen und ReporterInnen. Zudem hat sich jetzt auch wirklich fast so eine Art notfallmäßiges Dorf drumherum entwickelt. Das ist fast schon faszinierend, in was für einer kurzen Zeit da eine Infrastruktur aufgebaut wurde. Es gibt verschiedene Stände mit Essen, an denen Freiwillige kochen. An anderen Ständen gibt es Getränke, Kleidung und Regencapes. Von morgens bis abends kommen zudem Menschen aus ganz Thailand und bringen den Helfern Wasser und Nahrung. Was, glaube ich, auch sehr, sehr viel über dieses Land und die Mentalität dort aussagt. Es werden außerdem provisorische Übernachtungsmöglichkeiten für die Eltern geschaffen und natürlich auch für die ganzen Helfer, aber vor allen Dingen für die Eltern, damit die in der Nähe ihrer Kinder bleiben und die brauchen halt auch dringend ein Dach über dem Kopf, denn der Regen hört ja auch einfach nicht auf. Die Wiesen rund um die Tham Luang-Höhle sind längst keine Wiesen mehr. Die sind einfach nur noch ein schlammiges Sumpfgebiet. Fahrzeuge bleiben darin stecken. Die Menschen versinken bis zu den Schienbeinen in der braunen Masse. Natürlich keine optimalen Voraussetzungen, wenn die Zeit rennt. Und die rennt wirklich. Der Gouverneur hatte am zweiten Tag noch davon gesprochen, dass jede Minute zählt. Nun sagt er, dass jede Sekunde zählt. Mittlerweile sind über 1000 thailändische HelferInnen im Einsatz und auch aus den USA, China, Australien und Großbritannien treffen Experten ein, die die Rettungsaktion unterstützen wollen. Aber je mehr Menschen kommen, desto klarer wird, niemand weiß, wie man 13 Personen, 12 davon Kinder, aus einer überfluteten Höhle befreien soll, in die Tag für Tag immer mehr Wasser fließt. Tief im Inneren, am anderen Ende der Dunkelheit, versucht auch das Fußballteam Tag für Tag einen Ausweg zu finden. Sie beschäftigen sich von morgens bis abends damit, nach einem Riss, einer Öffnung, irgendwas zu suchen, wo sie rauskommen können. Doch alles endet immer nur im Wasser oder an irgendwelchen Felsen. Jede neue Kammer, die sie betreten, wird bald zu einer Sackgasse aus Kälte und Dunkelheit. Der 11-jährige Titan und die anderen werden immer schwächer. Sie haben seit Tagen nichts gegessen. Das ist auch der Grund, warum sie sich jetzt im Nachhinein immer noch ärgern, dass sie beim Grillen nach dem Training nicht aufgegessen haben. Das Einzige, was sie jetzt dort zu sich nehmen können, ist Wasser. Und zwar das Wasser, was an den Höhlenwänden herunterläuft. Das sammeln sie mit ihren Händen und trinken es. Aber das stillt natürlich nicht den Hunger. Irgendwann fangen sie sogar an, von Essen zu fantasieren. Einer der Jungs fragt die anderen, ob KFC vielleicht auch in Höhlen liefern würde. Alle lachen für einen kurzen Moment. Das hilft. Und was neben dem Humor auch noch zur wichtigsten Stütze wird, ist Meditation und Gebete. Sie beten nämlich zu Nang Non, dem Geist des Berges, für Schutz und für Rettung. Und draußen machen ihre Familien tatsächlich genau das Gleiche. Sie beten immer wieder vor der Statue von Nang Non, die Höhle freizugeben. Davon könnt ihr euch auch ein bewegendes Bild angucken. Mehrere Eltern, vor allen Dingen Mütter, stehen mit geschlossenen Augen da. Einige von ihnen haben Regencapes an. Und wenn man genauer hinguckt, erkennt man auch den vollkommen mit Schlamm bedeckten Boden. Und man sieht allen total die Verzweiflung an, aber gleichzeitig wirken sie auch ganz ruhig und entschlossen. Dieses Bild zeigt einen sehr guten und starken Moment der Angehörigen, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt verständlicherweise auch genau das Gegenteil. Manche Mütter werden ohnmächtig vor Erschöpfung und Angst um ihre Kinder und die brechen dann da wirklich im Schlamm zusammen. Und es ist schon sehr, sehr herzzerreißend, das mit anzusehen. Und das hat auch gute Gründe, denn einige der Experten vor Ort warnen jetzt ganz explizit, mehr als 5-6 Tage könne man da drin unter solchen Bedingungen nicht überleben. Und genau in diesem zeitlichen Bereich befinden wir uns jetzt auch. Und dann kommt noch mehr Regen vom Himmel, also muss noch mehr gepumpt werden. Das ist auch ungefähr die Zeit, in der die Jungs drinnen in der Höhle auf einmal ein merkwürdiges Geräusch hören. Ein tiefes Grollen, dumpf, noch relativ weit entfernt, aber es kommt immer näher. Sie halten den Atem an, versuchen auszumachen, was es ist. Es klingt irgendwie mechanisch, ein bisschen wie ein Bohrer vielleicht. Könnte das die Rettung sein? Die Jungs rufen ganz laut in die Gänge rein, hallo, ist da jemand? Aber es kommt keine Antwort. Stattdessen wird das Geräusch lauter, tosender. Und dann verstehen sie, es ist kein Bohrer, kein Mensch. Es ist Wasser. Eine Sturzflut, die sich aus den oberen Kammern der Höhle löst und mit unvorstellbarer Gewalt durch die Gänge donnert. Der Trainer Eck schreit seine Jungs an, sie sollen rennen, so schnell sie können. Sie rutschen, stolpern, raffen sich wieder auf. Hinter ihnen prescht das Wasser. Eck schafft es mit letzter Kraft, alle nach und nach in einen schmalen, erhöhten Bereich zu führen. Gerade noch rechtzeitig zieht er den letzten Jungen und sich selbst hoch, kurz bevor das Wasser ihn unter sich begraben hätte. Für ihn als den Ältesten und Trainer steht fest, dass er alles tun wird, um die Jungs zu beschützen. Er hat selbst seinen kleinen Bruder und seine Eltern verloren. Er weiß also ganz genau, wie sich Verlust anfühlt. Und er schwört sich, dass keiner dieser Familien da draußen das Gleiche durchmachen soll. Aber es wird immer schwieriger, das zu verhindern. Denn nach diesen neuen Wassermassen sitzt die Gruppe jetzt endgültig fest. In Kammer 9 des Höhlensystems. Ab jetzt ist weder ein Vor- noch ein Zurück möglich. Vor ihnen ist Wasser, hinter ihnen ist Wasser. Sie sind wirklich gefangen auf dem höchsten begehbaren Punkt der Höhle. Es ist so ein bisschen, also kann man sich vorstellen, wie so eine Art Sandbank, halt nur aus Stein. Wenn der Pegel noch weiter steigen würde, dann gibt es keinen Ort mehr, an den sie fliehen können. Und tatsächlich steigt er. Draußen sind derweil hunderte helfende Hände damit beschäftigt zu pumpen. Es werden ganze Leitungen verlegt, um Liter für Liter aus der Höhle rauszuholen. Auch dazu gibt es natürlich ein Bild bei Instagram unter Plothouse Podcast oder auf plothousepodcast.de. Da sieht man, dass das Wasser jetzt auch schon am Anfang der Höhle knöcheltief steht und mehrere Helfer befinden sich dort im Wasser und halten Schläuche in der Hand. Durch den starken Druck der Wassermassen wird es jetzt auch immer gefährlicher für alle Freiwilligen. 4 thailändische Helfer versuchen zum Beispiel eine Art Telekommunikationsleitung zwischen den Kammern zu verlegen, als auch sie plötzlich eingeschlossen werden. Für 24 Stunden sind sie jetzt selbst Gefangene der Höhle. Erst ein Tauchtrupp kann sie wieder befreien. Sie müssen 15 Meter unter Wasser durchtauchen in völliger Dunkelheit. Einer von ihnen gerät so doll in Panik, dass er fast ertrinkt und gerade so gerettet werden kann. Auch die Taucher kommen an sich kaum noch voran. Die Strömung ist einfach zu stark und die Sicht ist gleich null. Die meisten müssen jetzt aufgeben, um ihr eigenes Leben zu retten. Aber dann treffen 2 Hoffnungsträger ein. Rick Stanton und John Volanthin. Keine Berufstaucher. Der eine war Feuerwehrmann, der andere ist IT-Spezialist. Aber was sie verbindet, ist ein Hobby. Das Höhlentauchen. Von den beiden können wir uns natürlich auch ein Bild in voller Montur am Anfang dieser Tom Luang-Höhle angucken. Es ist jetzt nämlich so, dass die beiden sofort zum Einsatz kommen. In der Kommandozentrale sind sich nämlich alle einig, wenn hier jemand was ausrichten kann, dann die beiden. Aber sie selbst sind total skeptisch. Die Bedingungen seien nach ihrer Einschätzung absolut lebensfeindlich. Zitat. Starke Strömungen, extrem verzweigt, extrem dunkel, extrem viel Wasser. Privat würden die beiden niemals dort tauchen gehen. Aber jetzt haben sie keine Wahl. Sie wollen helfen, also beginnen sie. Der Fokus liegt jetzt erstmal darauf, eine Führungsleine unter Wasser zu verlegen. Also eine Gruppe taucht so weit sie kann, verlegt ein Stück Leine. Die nächste Gruppe taucht dann bis zum Ende der Leine und verlegt ab da weiter und so weiter und so fort. Alle Einheiten wechseln sich ab und sind so ununterbrochen am Arbeiten. Meter für Meter, Tauchgang für Tauchgang legen sie mit den anderen Tauchern die Führungsleinen. Parallel dazu beginnt ein thailändisches Team, Löcher rund um den Höhleneingang zu bohren, in der Hoffnung, so einen Abfluss zu schaffen, der den Grundwasserspiegel in der Umgebung der Höhle senken könnte. Zivile thailändische Teams setzen weiterhin tragbare Sonargeräte ein, um das Höhlensystem oberirdisch zu orten. Aber trotz all dieser Bemühungen steigt der Wasserpegel weiter unaufhörlich an. Was auch wieder sehr herzzerreißend ist, die eingeschlossenen Jungs wollen da nicht einfach nur so tatenlos rumsitzen und ihre Mission lautet jetzt selbst auch einen Ausgang zu finden und zwar indem sie in die Felswand graben mit bloßen Händen. Alle 13 buddeln und graben bis zur kompletten Erschöpfung, jeden Tag. Sie träumen davon, in den Orangengärten hinter dem Berg rauszukommen und dort dann ein paar Orangen zu essen und sich dann schnell ihre Fahrräder zu holen und nach Hause zu fahren. Aber der Fels gibt nicht nach, kein bisschen. Stattdessen entwickeln die Jungs während des Grabens langsam Halluzinationen. Sie hören Stimmen, Kinderlachen oder Tiergeräusche. Draußen werden die Eltern unterdessen von Medien gefragt, wie sie die Beerdigung ihrer Kinder bezahlen wollen. Und das tatsächlich, weil die Hoffnung mit jedem weiteren Tag schwindet. Viele der Mütter schlafen nicht mehr, essen nicht mehr und das muss man sich jetzt auch nochmal vor Augen führen. Die haben jetzt teilweise seit 6 oder 7 Tagen diesen Ort nicht mehr verlassen. Die sind der Höhle nicht von der Seite gewichen oder hatten eben auch selbst Angst, nur mal ganz kurz die Augen zuzumachen, weil es hätte ja sein können, dass ihre Kinder genau in diesem Moment gerettet werden, wenn dann jemand nicht vor Ort ist oder geschlafen hätte und das wollten sie einfach nicht verpassen. Und als wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, regnet es weiter in Strömen und die Eltern beginnen langsam jede Hoffnung zu verlieren. Und genau in diesem Moment taucht plötzlich ein bekannter, ehrenwerter Mönch auf. Einer, von dem die Menschen hier sagen, er sei mit der Seele von Nang Non verbunden, dem Geist der Frau, der der Legende nach in diesem Berg ruht. Und direkt am Eingang der Höhle richtet er sich ein, mitten im Chaos zwischen blinkenden Einsatzleuchten, knietiefem Schlamm und diesem Generatorenlärm von allen Seiten, beginnt er eine Zeremonie. Und während er da sitzt, versunken in seine Gebete, passiert das, womit wirklich niemand mehr gerechnet hätte. Der Regen, der seit Tagen ununterbrochen vom Himmel fällt, hört auf. Einfach so. Von einer Sekunde auf die nächste. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber genau so ist es passiert. Natürlich halten das viele der Anwesenden sofort für ein Zeichen. Und als der Mönch dann wieder seine Augen öffnet, sagt er diesen einen Satz, ruhig und klar, ohne zu zögern. Sie leben noch. Sie sind zusammen. Das ist das erste Mal seit Tagen, dass überhaupt jemand sowas ausspricht. Und auch wenn niemand weiß, ob das wirklich stimmt oder ob es irgendeinen Beweis dafür gibt, spüren alle sofort, dieser Satz verändert etwas. Es ist der Moment, in dem viele zum allerersten Mal wieder anfangen, doch noch an ein gutes Ende zu glauben. Aber tief drin in der Höhle kommt von dieser Hoffnung leider überhaupt nichts an. Für die Jungs sind es inzwischen 9 Tage in kompletter Finsternis. 9 Tage, in denen kein Lichtstrahl, kein echtes Geräusch von außen, keine Spur von Rettung zu ihnen durchgedrungen ist. Die Batterien der Taschenlampen flackern nur noch schwach. Viele sind längst ganz ausgefallen. Und je dunkler es wird, desto lauter wird die Angst in ihren Köpfen. Sie haben das Gefühl, dass die Welt sie aufgegeben hat und dass man sie für tot hält. Aber sie wissen eben nicht, dass tatsächlich gerade die ganze Welt für sie betet. Sogar der Papst höchstpersönlich. Aber aktuell spüren die 13 nur noch ihren Hunger und sie beginnen über etwas zu sprechen, worüber Kinder eigentlich nie sprechen sollten. Also Erwachsene auch nicht, aber Kinder erst recht nicht. Nämlich, was passiert, wenn einer von ihnen zuerst stirbt? Sie sind sich einig, dass die anderen, um zu überleben, den ersten Toten essen dürfen. Denn genau in diesem Moment wird ihnen irgendwie allen klar, dass sie wirklich alles tun würden, um wenigstens einen von ihnen lebend wieder aus dieser Höhle rauszubringen. Es geht längst nicht mehr nur um das eigene Überleben. Es geht darum, sich gegenseitig zu schützen und keinen allein zu lassen. Aber das Problem ist, aktuell haben sie nicht mal mehr das Gefühl, dass es auch nur einer lebendig herausschaffen wird. An diesem Abend sind sich alle sicher, wenn sie am nächsten Tag nicht rauskommen, dann war es das. Dann werden sie sterben. Dann kommt der 10. Tag in der Höhle. Alle sind mental und körperlich am Ende, haben kaum noch Kraft aufzustehen und sind bereit aufzugeben. Das Meditieren mit ihrem Trainer hält sie zwar ruhig, aber es macht sie nicht satt und manche liegen einfach nur noch apathisch da und warten, bis es vorbei ist. Aber dann, genau in diesen besonders verzweifelten Minuten, hören sie auf einmal ein Geräusch. Niemand weiß, ob das, was sie da hören, dieses Mal wirklich echt oder wieder nur ein Streich ihres ausgehungerten, erschöpften Gehirns ist. Aber wirklich alle können es wahrnehmen. Ein leises Blubbern, ganz hinten im Gang. Dann eine Bewegung unter Wasser, Lichtkegel, die sich durch die Dunkelheit auf sie zubewegen. Und plötzlich 2 Schatten, die direkt vor ihnen auftauchen Und das ist keine Halluzination, sondern zwei echte Menschen. Es ist der 2.7.2018, 22.30 Uhr Ortszeit. Nach 10 Tagen allein in völliger Dunkelheit, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt, stehen da plötzlich zwei Männer im Neoprenanzug und mit Tauchmasken vor ihnen. Rick Stanton und John Volanthin, die britischen Höhlentaucher, die wir schon auf dem Bild gesehen haben, die sich durch Schlamm, enge und stockfinstere, überflutete Schächte gekämpft haben und jetzt als erste die verschollene Gruppe erreichen. Ich habe euch mal zwei Bilder rausgesucht, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Da sieht man den Höhlenkomplex einmal im Querschnitt und auch nochmal die verschiedenen Abschnitte. Und da kann man eben auch den Punkt sehen, wo sich die Jungs befunden haben, als sie gefunden wurden. Es gibt übrigens in verschiedenen Quellen verschiedene Angaben darüber, was die Entfernungen betrifft. Also nicht wundern, wenn ihr da teilweise andere Informationen hört oder lest. Das hat dann was auch mit der Übersetzung von Meilen in Kilometer und so weiter zu tun. Der Grund, warum diese beiden Taucher jetzt überhaupt so weit in die Höhle vordringen konnten, war der sinkende Wasserstand. Die Regenfälle hatten nämlich deutlich nachgelassen und das hat alles verändert. Durch die Kombination aus nur noch minimalem Niederschlag und dem pausenlosen Abpumpen des Wassers ist der Pegel innerhalb eines Tages um knapp 30 Zentimeter gesunken. Auch die Strömung ist schwächer geworden, die Sicht hat sich verbessert und genau diese Veränderung hat es den britischen Höhlentauchern ermöglicht, ihre Mission fortzusetzen. Sie haben es geschafft, über die dritte Kammer hinaus vorzudringen bis zur sogenannten T-Kreuzung. Das ist der entscheidende Knotenpunkt im Höhlensystem. Und von dort aus sind die zwei dann eben noch weiter vorgestoßen bis in die Kammer 9, in der die Jungs ausgeharrt haben. Das ist ein Fortschritt, der ohne die sinkenden Wasserstände nicht möglich gewesen wäre. Ich will ja nichts sagen, aber das ist wirklich kurz nachdem der Mönch da war passiert. Naja, wir lassen es jetzt mal so stehen. Was ich auf jeden Fall auch schon wieder ganz, ganz süß fand. Die Jungs dachten im ersten Moment nicht, dass das jetzt Retter sind, sondern sie dachten, dass das gerade durch Zufall irgendwelche Höhlenforscher sind, die da rumgetaucht sind und sie wirklich nur ganz nebenbei so random entdeckt hätten. Das ist ihr erster Gedanke. Es gibt ein Video auch von diesem Moment, das mir maximal Gänsehaut bereitet. Wir hören uns gleich die ersten Minuten davon an. Dazu packe ich euch auch noch einen Videoausschnitt davon in die Galerie. Aber für die Menschen, die es jetzt nur hören, damit ihr euch das währenddessen besser vorstellen könnt, erkläre ich mal kurz, was man dort sieht. Die Kinder sitzen da zusammengekauert auf diesem Felsvorsprung, umgeben von Wasser, tief in der 9. Kammer der Höhle, nur wirklich durch ganz, ganz enge Spalten erreichbar. Wie gesagt, laut verschiedensten Quellen wahrscheinlich circa 2,5 Kilometer vom Eingang entfernt. In diesem Moment, als die beiden Taucher da ankommen, weinen ein paar der Jungs, manche starren sie auch einfach nur fassungslos an. Man sieht und spürt wirklich so eine Mischung aus unendlicher Erleichterung, aber gleichzeitig auch kompletter Überforderung, verständlicherweise. Und was man noch dazu sagen muss, die beiden Männer sprechen kein Thai und von den Jungs wiederum gibt es nur einen, den 14-jährigen Adul Samon, der ein bisschen Englisch spricht, was natürlich das erste Kommunizieren vielleicht ein bisschen erschwert, aber es funktioniert trotzdem erstaunlich gut. Und wir hören uns jetzt mal diesen historischen Moment, würde ich fast sagen, an.
Yeah, best you can.
Thank you.
Hello, thank you.
Thank you. How many of you?
13.
Yeah, 13. Brilliant.
Backpack is we go inside.
No, not today.
Not today.
There's two of us. You have to die. We are coming. It's okay.
It's okay.
Many people are coming.
Many, many people.
We are the first. Many people come.
What day?
Tomorrow.
What day?
No. What day is it? They're asking. Monday.
Monday.
Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong.
Yeah.
Very strong.
We will
fight out here, Siva. Hold on. Can we just go up? Okay, go back. We come.
We hunt you.
No. I know, I understand. We come. Okay, we come.
Boah, ich habe schon wieder ganz Gänsehaut. Ich finde es so krass, diesen Moment. Und wenn man dazu eben noch die Bilder dann auch sieht. Puh. Und um das auch nochmal ganz kurz inhaltlich zusammenzufassen, für die, die das akustisch oder sprachlich nicht ganz verstanden haben, man hört am Anfang mehrere der Jungs das Einzige sagen, was sie auf Englisch können, nämlich Danke. Also immer wieder hört man Danke, Danke. Und dann fragen die Taucher, wie viele seid ihr? Weil die natürlich davon ausgehen, es können ja gar nicht alle überlebt haben. Und eben der 14-jährige Adul antwortet, 13. Alle 13 sind noch am Leben. Genauso, wie es der Mönch vorhergesagt hat und alle sind zusammen. Es ist wirklich wie ein Wunder und die Taucher antworten dann auch dementsprechend brilliant, also brillant, großartig und sagen den Jungs auch, dass sie sehr stark sind. Die Kinder fragen dann, welcher Tag ist und erfahren, dass es Montag ist, der 10. Tag, seitdem sie dort festsitzen, ohne Essen und nur überlebt haben, eigentlich eben dank des Regenwassers von den Wänden. Aber was sie jetzt noch nicht direkt verstehen, ihre Rettung ist damit noch lange nicht geschafft, weil sie denken jetzt verständlicherweise, ja okay, ihr habt es ja jetzt hier reingeschafft und jetzt werden wir sofort rausgeholt, in Sicherheit gebracht und kommen nach Hause zu unseren Familien. Aber Rick Stanton und John Volanthin müssen ihnen das Unvorstellbare erklären. Das geht nicht, nicht jetzt, nicht heute. Sie müssen zurück und sie sagen dann immer wieder, dass sie wiederkommen und dass noch ganz andere Leute wiederkommen und es kommen noch mehr und so, sie kommen wieder, aber dass sie ihnen eben heute nicht helfen können. Die Jungs sagen dann auch immer wieder, das finde ich auch ganz schrecklich, wenn man das so hört, dass sie so Hunger haben. Und Adul versucht es dann mehrfach zu übersetzen. Also es gibt sogar noch einen Moment, den man jetzt nicht gehört hat. Da sagen die dann immer wieder, aber hast du schon gesagt, dass wir hungrig sind? Und dann sagt er, ja, ich habe ihnen schon gesagt, dass wir hungrig sind. Und die beiden verstehen das auch. Aber Stanton und Volanthin haben nichts Essbares dabei. Die haben nur eine Taschenlampe, die sie da lassen können. Mehr geht erstmal nicht. Die gucken sich dann noch ganz kurz den Felsvorsprung an, auf den sich die Jungs da gerettet haben und dann tauchen sie wieder ab. Zurück durch das Labyrinth aus Gängen, Engstellen und Wasser. Aber was sie zurücklassen, und das muss man wirklich sagen, ist nicht nur eine Taschenlampe, sondern vor allem Hoffnung. Hoffnung, dass da draußen doch noch jemand ist und dass man sie nicht vergessen hat. Und genau diese Hoffnung ist es dann auch, die den Jungen hilft, den nächsten Tag zu überstehen. Werbung. Ich habe die frohe Botschaft ja schon mal mit euch geteilt, aber ich bin nach wie vor so glücklich darüber, dass ich es unbedingt nochmal sagen will für alle Menschen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Aber unsere Website plothousepodcast.de ist online und ich habe sie selbst, okay, um ehrlich zu sein, nicht ganz alleine, mit etwas Unterstützung von meinem wundervollen Team, vor allen Dingen aber auch mit unserem heutigen Werbepartner Squarespace gebaut. Und ich bin nach wie vor wirklich sehr, sehr stolz über das Ergebnis und auch immer noch fasziniert darüber, wie schnell das am Ende eigentlich ging. Auf plothousepodcast.de findet ihr ab sofort alle Bilder zu den Folgen, ganz ohne Instagram. Das war ja auch der Wunsch von vielen Menschen hier, sortiert nach den Episoden. Und ihr könnt wirklich ganz easy eine Folge auswählen, dann auf Jetzt anhören klicken und schon seht ihr alles zur Episode inklusive der Bilder. Auch nochmal danke für das tolle Feedback bislang. Das motiviert mich und natürlich auch uns alle ganz doll, weiter daran zu arbeiten, weil natürlich ist die Seite jetzt noch nicht komplett fertig. Das ist jetzt ein Projekt, was immer weitergeht und was man immer noch weiter aufbauen kann. Und für alle, die auch eine Website für ihr eigenes Projekt bauen wollen, kann ich nochmal kurz zusammenfassen, wie ich das gemacht habe. Die Website habe ich komplett mit dem Designer-Templates und dem Baukastenprinzip von Squarespace umgesetzt. Das lässt sich alles individuell anpassen, auch ohne Programmierkenntnisse. Ich habe wirklich gar keine Programmierkenntnisse, also 0,0,0. Außerdem gibt's bei Squarespace auch eine Payments-Funktion. Damit könnt ihr zum Beispiel Zahlungen direkt über eure Website abwickeln. Sicher und ohne externe Anbieter. Apple Pay, Klarna und Co. lassen sich trotzdem easy einbinden. Also das ist perfekt, wenn ihr zum Beispiel Produkte, Content oder Workshops anbieten wollt. Und ihr könnt mit Squarespace nicht nur eine Website erstellen, sondern auch Angebote, Rechnungen und Verträge direkt online verwalten. Wenn ihr also auch selbst ein Projekt starten oder eine eigene Seite launchen wollt, dann nutzt den Link de.squarespace.com. squarespace.com/plot10. Ich buchstabiere das Ganze, DE und dann Squarespace, squarespace.com und dann /plot10. PLOT geschrieben und 10 als Zahl. Und mit dem Code PLOT10 gibt es 10% Rabatt auf eure Website oder Domain. PLOT10, da wird PLOT groß geschrieben als Wort und 10 als Zahl. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz doll, wenn ihr euch mal plothousepodcast.de anschaut und schickt gerne euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr eure eigenen Webseiten baut und die werden dann hoffentlich auch so schön wie die kleine Plothouse-Website. Werbung Ende. Und damit sind sie nicht die einzigen, als draußen vor der Höhle die Nachricht durchsickert, dass alle 13 noch am Leben und sogar unverletzt sind, schreien und weinen die Eltern vor Glück. Überall in diesem provisorischen Rettungsdorf hört man Menschen jubeln an allen Ecken. Die Angehörigen fallen sich in die Arme, springen rum und bedanken sich beim Geist von Nang Non. Der Gouverneur gibt dann auch wieder eine Pressekonferenz und man sieht ihm an, dass er selbst auch gar nicht glauben kann, was da passiert ist. Aber wirklich niemand hatte mehr damit gerechnet. Und jetzt leben sie alle noch. Und selbst auch bei dieser Pressekonferenz jubeln die Pressevertreter. Also es ist eine ganz, ganz ausgelassene und ganz, ganz schöne Stimmung. Und das Tollste ist, die Angehörigen bekommen jetzt sogar die Fotos und Videos ihrer Kinder zu sehen. Sie können sich also mit eigenen Augen davon überzeugen, dass es ihnen wirklich soweit gut geht. Manche sind zwar sehr dünn geworden, aber auf einigen Fotos sieht man sie sogar lachen. Und ihr findet in der Galerie auch nochmal ein Bild von einer der Angehörigen, die aus der Hütte rausguckt. Und da sieht man im Hintergrund so ein paar der Familien. Das ist auch der Ort, wo die übernachten. Und sie hält ein Tablet hoch, auf dem ein Foto der gefundenen Kinder zu sehen ist. Der Andrang der Presse wird jetzt natürlich auch noch krasser als vorher. Diese Geschichte ist halt einfach unglaublich. Überall auf der Welt wird über die Jungs gesprochen und ab jetzt fiebern alle mit, wie es weitergeht. Am nächsten Tag, dem 3. Juli, gelingt es nun auch thailändischen Navy SEALs zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Die Taucher konnten also ihr Versprechen, dass noch weitere Helfer kommen, einhalten. Denn das Wasser ist noch ein bisschen weiter gesunken. Wie gesagt, seitdem der Mönch da war, gerade genug, um sich da jetzt durchzwängen zu können. Und die Taucher bringen jetzt Decken, medizinische Ausrüstung und Energiegel. Leider noch kein richtiges Essen, wonach sich die Jungs alle so doll sehen, aber zumindest erstmal etwas, das Kraft gibt. Auch davon könnt ihr euch Bilder angucken. Die Jungs mit einem thailändischen Navy SEAL, der ihre Wunden versorgt. Und man sieht sie eingehüllt in so silberne Rettungsdecken. Und weiterhin sehr auffällig, manche lächeln und die sehen wirklich so tapfer aus. Und wahrscheinlich ist es auch durch die verbesserten Umstände und die Erleichterung jetzt gefunden worden zu sein, so dass die wirklich, also die strahlen teilweise so, dass man denkt, sie sehen echt happy aus dafür, was ihnen hier gerade passiert ist. Oder auch immer noch passiert. Die Kinder sind jetzt natürlich auch super aufgeregt, weil die fragen sich immer wieder, wie sie denn jetzt hier aus der Höhle rauskommen, ob man sie heute mitnimmt. Aber sie bekommen nicht so richtig eine Antwort. Stattdessen aber die Info, dass sie inzwischen weltberühmt sind. Das können sie sich natürlich erstmal gar nicht vorstellen. Genauso wenig wie die Tatsache, dass jetzt mehrere Retter in die Höhle gekommen sind, aber sie dennoch nicht aus der Höhle rauskommen. Aber die Realität ist, der Weg raus ist für unerfahrene Menschen, vor allem für Kinder und eigentlich alle, die nicht Profi-Höhlentaucher sind, ein absoluter Albtraum. Es wirkt eigentlich beinahe unmöglich, die Jungen unversehrt aus dieser Höhle zu bringen. Und das hat viele konkrete Gründe. Da ist einerseits die extreme Enge. Manche Passagen in der Höhle sind so schmal, dass eine normale Tauchflasche nicht mal auf dem Rücken getragen werden kann. Die Taucher müssen ihre Ausrüstung entweder seitlich halten oder vor sich herschieben. Damit kann man sich nochmal vorstellen, wie eng das wirklich ist. Eine besonders kritische Engstelle wurde mit einem Querschnitt von nur 70 Zentimetern Breite und 38 Zentimetern Höhe gemessen. Also es ist kaum genug Raum, um sich da überhaupt durchzuzwängen. Es ist so eng, dass die Gefahr besteht, dort stecken zu bleiben. Dazu kommt die schlechte Sicht unter Wasser. Ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber es ist wirklich so, durch den ständigen Wasserfluss werden die ganze Zeit feine Partikel aus dem Fels geschwemmt, die das Wasser stark trüben. Sogar mit Scheinwerfern oder Stirnlampen bleibt die Sicht oft minimal, was jede Orientierung erschwert und die Fortbewegung total verlangsamt. Ein weiteres Problem sind die langen Tauchstrecken. Teilweise dauert ein einziger Abschnitt unter Wasser bis zu 30 Minuten. Für erfahrene Taucher ist es bereits anspruchsvoll. Für unerfahrene Kinder wäre das eine riesige psychische und körperliche Belastung, die überhaupt gar nicht zu stemmen ist. Die Höhle selbst ist auch keine ebene Strecke. An vielen Stellen, selbst wo eben kein Wasser ist, müssten die Jungs klettern. Manche Passagen sind super steil mit einer Neigung von nahezu 100%. Das bedeutet, es geht wirklich fast senkrecht nach oben und für geschwächte Kinder, die seit Tagen kaum gegessen und in permanenter Dunkelheit gelebt haben, sind solche Kletterstellen eine enorme Herausforderung. All diese Faktoren machen die Rettung zu einem hochriskanten Unterfangen. Jeder einzelne dieser Punkte birgt potenziell lebensbedrohliche Risiken, vor allem in Kombination. Und, was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, viele der Kinder können nicht mal schwimmen. Also um sich das jetzt nochmal vor Augen zu führen, selbst erfahrene Taucher hatten Panikattacken in diesen überfluteten Gängen. Falls ihr euch an den Anfang der Rettungsaktion erinnern könnt, da musste ja einer gerettet werden, der fast ertrunken wäre, weil er Panik bekommen hat. Und wer hier unter Wasser in Panik gerät und nicht in irgendeiner Form sowas trainiert hat, der stirbt. Das ist ganz klar. Man konzentriert sich jetzt also erstmal auf die Versorgung und damit die Jungs nicht weiter alleine dort ausharren müssen, bleiben 4 der Navy SEAL Taucher, darunter auch ein thailändischer Marinearzt, bei den Kindern. Die Rettungsteams draußen diskutieren derweil darüber, was man tun kann. Denn bald steht die Freude, die Jungs gefunden zu haben, nicht mehr an erster Stelle. Gefunden heißt eben nicht gerettet. Man überlegt jetzt sogar, die 12 Jugendlichen und den Coach über Monate bis zum Ende der Regenzeit in der Luftkammer zu versorgen. Das wären über 4 Monate. Also nur, dass man das gehört hat, also ist nicht so, dass man diese Option gut findet, aber man ist so verzweifelt, dass man diese Option in Betracht zieht. Eine weitere Option, man könnte versuchen, die Höhle leer zu pumpen. 130 Millionen Liter Wasser wurden inzwischen schon mit besseren Pumpen herausbefördert, aber es soll bald wieder regnen. Dann gibt es auch noch die Idee, einen Schacht zu bohren von oben zu den Vermissten, aber auch das wurde inzwischen verworfen, weil die Höhle zu instabil ist. Bleibt also die letzte Option. Warten, bis das Wasserlevel von alleine sinkt. Im besten Fall eben nicht erst in 3 bis 4 Monaten, sondern vielleicht ja auch schon in ein paar Wochen. Zwischendurch mischt sich übrigens auch noch der reichste Mensch der Welt ein und verkündet bei Twitter, er könne die Jungs retten. Elon Musk schlägt vor, ein schmales U-Boot zur Bergung zu bauen. Die Konstruktion wäre in wenigen Stunden fertig, sagt er, aber es bestehen dann doch große Zweifel an seinem Vorhaben. Deswegen lehnt man dankend ab. Aber das zeigt nochmal auch das Ausmaß der Medienberichterstattung und wie sehr auch wirklich überall auf der Welt die Menschen mitfiebern und sich aber eben auch ungefragt an mancher Stelle einmischen. Am nächsten Tag bekommen die Jungs dann endlich richtig feste Nahrung. Aber das bringt dann auch wieder ein neues Problem. Sie müssen dadurch nämlich auf Toilette, was sie ja vorher die Tage gar nicht mussten. Und es gibt keinen Ort dafür. Bedeutet, die hygienischen Umstände verschlechtern sich. Es stinkt, alles ist feucht und Tropenhöhlen gelten als Brutstätte unbekannter Viren. Die Gefahr von Infektionen wächst jetzt also mit jeder Stunde und dann kommt noch ein weiterer Schock. Die Taucher bringen Messgeräte in die Höhle und stellen fest, der Sauerstoffgehalt in der Kammer ist auf 15% gesunken. Das ist sehr gefährlich, sogar lebensgefährlich. Die Option, die Kinder jetzt einfach bis zum Ende der Regenzeit, also 4 Monate in der Höhle zu lassen, ist somit absolut undenkbar. Das würden sie nicht überleben. Nicht so. Der neue, alte Plan lautet also wieder, man muss sie da rausholen. Und zwar schnell. Und dann kommt eine Idee auf, die erstmal niemand so richtig glauben mag, weil es einfach zu schlimm und zu absurd klingt, Aber gleichzeitig gehen, wie gesagt, die Optionen aus. Und deswegen hört man sich das Ganze auch ganz genau an. Und diese neue Idee stammt von zwei Spezialisten aus Australien, dem Anästhesisten Richard Harris und dem Tierarzt Greg Challen. Beide sind erfahrene Höhlentaucher, aber vor allen Dingen kennen sie sich eben damit aus, Menschen bzw. Lebewesen generell zu betäuben. Und genau das ist nun ihr Vorhaben. Die Kinder sollen sediert werden. Und dann mit einer Vollgesichtsmaske, Sauerstoffgerät und Neoprenanzug an den Sicherheitsleinen entlang durch die Gänge geschleppt werden. 3 Stunden lang unter Wasser, ohne dass sie dabei aufwachen, ohne dass sie sich bewegen können. Solltet ihr euch jetzt denken, das klingt absolut lebensgefährlich? Das ist es auch. Wenn die Maske verrutscht, ertrinken sie. Wenn die Narkose zu tief ist und die Atmung blockiert, ersticken sie. Wenn ihnen im eiskalten Wasser die Körpertemperatur absackt, erfrieren sie. Richard Harris weiß das alles. Die Chancen stehen seiner Meinung nach ungefähr bei 50-50, so eine waghalsige Situation zu überleben. Aber die Chancen, jetzt noch weitere Tage in dieser Höhle zu überleben, sind dagegen gerade auf dem Weg Richtung Null. Harris sagt in dem Kontext einen Satz, den niemand jemals vergisst. Zitat: Wenn ich sie betäube, dann könnten sie sterben. Aber dann bekommen sie es wenigstens nicht mit. Aber bevor man jetzt noch weiter darüber nachdenken kann, diese extrem gefährliche Mission zu planen, müssen natürlich erstmal die Eltern zustimmen. Die sind alle total verzweifelt und hin und her gerissen, weil sie nicht wissen, ob sie damit quasi das Todesurteil für ihre Kinder unterschreiben. Aber sie tun es, aus Mangel an Alternativen. Der Sauerstoffgehalt in der Höhle nimmt nämlich weiter ab und es bleibt keine Zeit mehr zu warten. Der nun beschlossene Plan wird vor der Weltöffentlichkeit erstmal geheim gehalten. Und das hat auch gute Gründe, denn man geht davon aus, dass die Leute ausrasten würden und sagen würden, was zum Teufel habt ihr da vor? Und durch natürlich immer mehr Feedback von außen hätte es auch sein können, dass man sich vielleicht nochmal umentscheidet. Aber man hat in dem Moment gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf uns und wir ziehen die Sache jetzt durch, ohne hier von außen noch tausende Meinungen zu bekommen. Und dann beginnen wirklich die Vorbereitungen. Ein weiteres Team ist jetzt dafür zuständig, auf dem gesamten Weg in jede Kammer Sauerstoffflaschen zu bringen. Denn das ist auch ein riesengroßes Problem in dieser Höhle. Der Sauerstoff reicht niemals für hin und zurück. Auf der Strecke muss die Flasche also gewechselt werden. Und bei dieser Aktion, die Sauerstoffflaschen zu verteilen, passiert am 6. Juli das, wovor alle seit Tag 1 der Rettungsmission Angst haben. Ein Helfer gerät selbst in Lebensgefahr. Saman Kunan, ein 38-jähriger Freiwilliger und ehemaliger Navy SEAL, ist auf dem Weg, eine Sauerstoffflasche in der Höhle zu platzieren. Auf dem Hinweg geht noch alles gut, aber auf dem Rückweg verliert er dann das Bewusstsein. Er stirbt noch in der Tam Luang-Höhle. Er war Triathlet, durchtrainiert, erfahren und selbst er hat es nicht geschafft. Er ist bei dem Versuch, die Jungs zu retten, gestorben. Ihr könnt euch ein Foto von Saman angucken. Es ist das letzte von ihm. Es zeigt ihn kurz vor seinem Einsatz in der Höhle, schon in Tauchmontur. Hinter ihm sieht man viele weitere freiwillige Helfer und die ganzen Schläuche zum Abpumpen. Er guckt sehr stark und sehr entschlossen in die Kamera. Nur wenige Stunden später ist er tot. Das macht allen nochmal endgültig klar, wie gefährlich die Rettung für alle Beteiligten wird. Und das muss man leider auch sagen, selbst diejenigen, die sich dieses Unterfangen ausgedacht haben, glauben nicht an ein Happy End. Es wird kaum möglich sein, alle 12 Kinder und den Trainer lebendig da rauszuholen, wenn selbst ein Navy SEAL-Taucher es alleine nicht schafft. Aber es bleibt keine Zeit zu trauern und auch keine Zeit, um sich weitere Gedanken zu machen. Denn dann spitzt sich auch die Situation weiter hinten in der Höhle noch mehr zu. Die Luft wird langsam knapp, der Sauerstoffgehalt fällt weiter, die Jungen husten, schlafen unruhig, haben Kopfschmerzen und der nächste Monsunregen steht unmittelbar bevor. Allen Beteiligten ist klar, es muss jetzt losgehen. Es gibt keinen weiteren Aufschub und keine bessere Gelegenheit. Die Verantwortlichen sprechen öffentlich von einer, Zitat, noch nie dagewesenen, hochriskanten Operation. Was das genau bedeutet, das kann außerhalb der Einsatzlage niemand erahnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich habe es damals auch verfolgt in den Medien und ich habe auch nicht verstanden, was da passiert. Und ich finde es im Nachhinein so krass, dass man das so durchziehen konnte, dass trotz all der Medienvertreter niemand eine Ahnung hatte, was da eigentlich abgeht. Aber in der Höhle beginnt an diesem Morgen eben wirklich eine weltweit einzigartige Rettung. Es ist der 8. Juli, 9.30 Uhr. Tag 16 seit dem Verschwinden der Fußballmannschaft. Das Gelände um die Höhle wird jetzt weiträumig abgesperrt. Die Medien werden gebeten, sich zurückzuziehen. Phase 2 der Rettung beginnt. Es sind hunderte Helfer beteiligt, aber vor allem auf zweien von ihnen lastet extremer Druck und das sieht man ihnen auch an. Wir können uns ein Bild angucken von Richard Harris und Craig Challen. Beide befinden sich da schon im Wasser, haben Handschuhe an. Vor allem Harris wirkt wirklich sehr, sehr angespannt, verständlicherweise. Und als Harris und Challen in der Höhle eintreffen, sind die Jungs schon total aufgeregt. Die wissen ja jetzt ungefähr, was passiert. Also sie wissen, dass sie rausgeholt werden sollen. Deswegen sind sie natürlich total vorfreudig. Sie flüstern, sie lachen. Und was irgendwie niedlich ist und auch sehr rührend, sie haben im Vorfeld gemeinsam entschieden, dass die Kinder, deren Zuhause am weitesten entfernt liegt, zuerst raus dürfen. Sie glauben nämlich wirklich, dass sie danach einfach so rausspazieren, sich auf ihr Fahrrad setzen und nach Hause fahren können. Ihnen ist die große Gefahr, in der sie sich gleich befinden, nicht bewusst. Also sie haben auch keine Ahnung, dass da draußen Dutzende Rettungswagen und Hubschrauber bereitstehen. Und dass sie in ihrem Zustand danach weder gehen noch stehen, geschweige denn Fahrrad fahren können, wenn sie es überhaupt lebend rausschaffen. Und das muss man nämlich sagen, selbst der erfahrene Anästhesist Richard Harris, der für die medizinische Betreuung zuständig ist, zweifelt daran, dass auch nur ein einziger Junge lebend aus dieser Höhle zurückkehren kann. Und trotzdem geht es los. Das Rettungsteam wollte eigentlich den Kleinsten zuerst rausholen, aber man muss mit Erschrecken feststellen, dass ihm die Maske zu groß ist. Es muss also erstmal nach einem passenden Modell für ihn gesucht werden. Deswegen bekommt ein anderes Kind den Vortritt. Harris setzt sich den Jungen im Wasser auf seinen Schoß und verabreicht ihm ein Narkosemittel mit einer Spritze ins Bein. Dann zieht er ihm die Tauchmaske über das Gesicht, bindet seine Hände hinter dem Rücken zusammen und legt ihn bäuchlings ins Wasser. Der Junge ist nun bewusstlos, nicht ansprechbar und er wird über die Maske mit Sauerstoff versorgt und Harris und sein Kollege können nur hoffen, dass er nicht unterwegs aufhört zu atmen. Er wird in spezielle Gurte gelegt, sodass die Taucher ihn so ein bisschen wie einen Seesack mitschleppen können. Er wird also wie so eine Art Paket in einem Neoprenanzug durch das kalte Wasser manövriert. Die Arme sind übrigens, falls ihr euch das gefragt habt, deswegen zusammengebunden, falls das Kind mitten im Tauchgang aufwachen und in Panik geraten und um sich schlagen sollte, weil das könnte ja für das Kind selbst, aber auch für den Taucher lebensgefährlich sein. Und so kämpfen sich die Retter Meter für Meter vor. Es ist ein Weg, der ihnen alles abverlangt. 1600 Meter tauchen, den Jungen immer wieder aus dem Wasser heben, weitertragen, neue Tauchstrecken beginnen. Und unterwegs gibt es keine Pausen. An festgelegten Stationen warten thailändische, britische und australische Taucher, die medizinische Checks durchführen, Sauerstoffflaschen austauschen oder im Notfall übernehmen. In Kammer 3 schließlich übergibt das Rettungsteam an das US-Militär. In einer Bahre an Seilen gezogen, bringen sie den Jungen die letzten Meter bis ans Tageslicht. Über 200 Menschen arbeiten zeitgleich an diesem Plan. Das ist wirklich eine internationale Choreografie, kann man das nennen, auf engstem Raum. Der erste Junge wird nach fast 4 Stunden aus dem Wasser gezogen, in eine Trage gelegt und mit äußerster Vorsicht von mehreren Personen zum Krankenwagen getragen. Er hat es aus der Höhle geschafft. Aber niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, lebt er, ist er schwer verletzt oder ist es zu spät? von dieser letzten Etappe, in der man den Jungen an Seilen in diesem Tragesystem sieht und drumherum einige Helfer und auch von dem Rettungswagen, der mit Blaulicht das Gelände verlässt, könnt ihr euch Bilder in der Galerie angucken. Und bei dem einen Bild mit dem Rettungswagen sieht man auch sehr deutlich, wie alle drumherum Stehenden wirklich so mit großen Augen auf diesen Rettungswagen gucken, weil jeder natürlich erfahren will, wie es diesem Kind geht und ob es am Leben ist und ob dadurch natürlich auch die anderen eine Chance haben und was eigentlich los ist. Aber dann kommt endlich die Nachricht. Er hat es geschafft. Er lebt. Und er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, noch nicht bei Bewusstsein, aber wohlauf. Die ersten Eltern brechen in Tränen aus, überall vor der Höhle und in ganz Thailand liegen sich die Menschen in den Armen. Es ist und bleibt ein Wunder. Und somit geht es auch direkt weiter mit dem nächsten Kind. Auch der zweite Junge schafft es wohlbehalten nach über 2 Wochen aus der Höhle. Das Rettungsteam arbeitet in den nächsten Stunden weiter auf Hochtouren und nach über 12 Stunden harter Arbeit, vollem Risiko, voller Ungewissheit, sind 4 Jungen gerettet. Aber um weiterzumachen, braucht das Team eine Pause, auch wenn so viele Leute beteiligt sind, aber jeder Einzelne ist auf seiner Position. Dazu muss die Strecke neu vorbereitet werden, Ausrüstung muss überprüft werden und es müssen Kräfte gesammelt werden. Die anderen Jungs müssen wohl oder übel weiter ausharren. Und es bleibt natürlich auch die Angst, dass es wieder regnet oder der Sauerstoffgehalt noch weiter sinkt. Aber am nächsten Morgen geht es genauso weiter wie am Vortag. Die Rettungsabläufe sind jetzt sogar noch eingespielter. Auch am zweiten Tag kommen 4 Jungen lebend ans Tageslicht. In Thailand und auf der ganzen Welt atmen Menschen auf. Noch weiß übrigens auch immer noch niemand, wie diese Aktion überhaupt funktioniert. Und es kann ja auch immer noch alles schiefgehen. 2 Taucher verlieren zwischenzeitlich die Orientierung und treiben im Dunkeln ohne Führungsseil. Nur durch Zufall entdecken sie ein Ersatzkabel. Ein anderer Taucher kehrt mit einem der Jungs versehentlich um und trifft dann in einer früheren Kammer auf ein anderes Team und übergibt dort den bewusstlosen Jungen, den er eigentlich selbst übergeben bekommen hat. Zum Glück kann aber auch diese Situation ohne große Probleme bewältigt werden. Unterwegs müssen aber einige Kinder sogar auch nochmal nachgespritzt werden, weil sie zu früh aufzuwachen drohen. Aber insgesamt sind jetzt schon 8 Jungs befreit. Und dann kommt der 10. Juli und ein Problem, das alles gefährdet. Der Jüngste, von dem ich schon erzählt habe, Titan, der ja eigentlich als Erster gerettet werden sollte, der hat immer noch keine passende Tauchmaske. Alle sind zu groß. Und wie gesagt, eine Maske, die nicht exakt sitzt, bedeutet, Wasser kann eindringen und das Kind könnte auf dem Weg ertrinken. Trainer Eck, der versprochen hatte, als Letzter die Höhle zu verlassen, wird nun vor eine schwierige Entscheidung gestellt, weil er weiß, wenn er jetzt geht, dann könnten die Eltern denken, er würde die Kinder im Stich lassen. Aber ihm wird gesagt, du musst jetzt einfach hier raus, weil sonst kommen die ganzen Abläufe völlig durcheinander und wir können jetzt noch nicht Titan hier rausholen, also du bist der Nächste. Und zum Glück, nach vielen Versuchen, passiert dann endlich das nächste Wunder. Eine winzige, pinkfarbene Kindermaske wird für den 11-Jährigen gefunden und sie passt. Nach über 40 Stunden tauchen, schwimmen, klettern, tragen, spritzen und bangen ist die Rettungsmission geschafft. Alle 12 Kinder und ihr Trainer sind lebendig aus der Höhle geholt worden. Niemand hatte ernsthaft damit gerechnet, dass das möglich ist. Deswegen folgt jetzt einer der größten kollektiven Glücksausbrüche, die es jemals in Thailand gegeben hat. Auch die 4 thailändischen Navy SEALs, die bis zuletzt bei den Jungen geblieben sind, kommen sicher aus der Höhle, aber nur ganz knapp, denn wenige Minuten vor dem Ende der Rettung fällt eine der Hauptpumpen aus. Das Wasser steigt sofort wieder an und Kammer 3 beginnt sich wieder zu füllen. Die Retter rennen wirklich förmlich raus, während hinter ihnen das Wasser die Höhle wieder unüberwindbar macht. Also hätte man wirklich nur ein paar Tage oder selbst nur ein paar Minuten später begonnen, dann wären vielleicht nicht alle lebend rausgekommen. Vielleicht auch niemand mehr. Einige Ausrüstungsgegenstände bleiben dadurch übrigens für immer in der Höhle verschwunden, aber das ist natürlich absolut nebensächlich. Was ich sehr, sehr spannend fand, die Kinder haben später berichtet, dass das Ganze für sie sich eigentlich wie ein wilder Traum angefühlt hat. Die saßen auf dem Schoß dieses Arztes, haben eine Spritze bekommen. Das Letzte, was sie gesehen haben, war diese Höhle. Und als sie die Augen wieder aufgemacht haben, waren sie plötzlich im Krankenhaus in Sicherheit. Und viele haben wirklich gesagt, das hat sich irgendwie angefühlt, ja, auch wieder wie ein Wunder. Und zwar sehr, sehr schwer auch für die Jungs zu greifen, was da überhaupt passiert ist, dass sie da stundenlang durch dieses Wasser manövriert wurden und durch die absurdesten Tauchengstellen wie ein Paket durchgereicht wurden. Das konnten sie sich alle überhaupt nicht vorstellen. Die Kinder werden danach dann natürlich erstmal im Krankenhaus untersucht und unter Quarantäne gestellt. Sie erfahren dann dort auch, dass einer ihrer Retter gestorben ist. Und für die Kinder ist das ein riesengroßer Schock. Und sie machen sich natürlich auch schwere Vorwürfe. Aber dann meldet sich die Frau von ihrem Retter Saman Kunan öffentlich zu Wort und sie sagt, dass sie den Kindern überhaupt gar keine Schuld an der Situation gibt und sagt auch, wie sehr sie dankbar ist, dass die Kinder auch dank ihres Mannes noch am Leben sind und ihre Zukunft noch vor sich haben. Wir können uns auch noch zwei Bilder angucken von den geretteten Jungs in ihren Krankenbetten und dann eben auch noch ein Foto, auf dem sie ein Bild von Saman Kunan in der Hand halten. Das Unglaubliche ist übrigens auch, dass keiner von ihnen irgendwelche nennenswerten Verletzungen oder Infektionen hätte. Sie haben im Schnitt jeder so 2 Kilo abgenommen, aber ansonsten sind sie in einem erstaunlich fitten Zustand. Es dauert dann noch ein paar Tage, aber dann können sie endlich ihre Eltern wiedersehen und ihnen in die Arme fallen und dann eben auch aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Albtraum ist vorbei. Dank der Unterstützung eines ganzen Landes, teilweise sogar der ganzen Welt. Die Retter, besonders die Navy SEALs und die Höhlentaucher, werden international gefeiert. Insgesamt waren über 7000 Freiwillige zwischen dem 23. Juni und dem 10. Juli vor Ort und haben geholfen, haben gespendet, haben ihr Leben und teilweise auch ihre Existenz aufs Spiel gesetzt. Denn inmitten dieser ganzen dramatischen Rettungsaktion haben nämlich auch die Bauern aus der Umgebung wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Form der Solidarität gezeigt. Sie haben zugestimmt, dass das Wasser, das aus der überfluteten Höhle abgepumpt wurde, auf ihre Reisfelder umgeleitet wurde, in dem vollen Wissen, dass das ihre gesamte Ernte zerstören würde. Aber sie haben nicht gezögert, denn für sie zählte in diesem Moment wirklich nur, das Leben der eingeschlossenen Jungen zu retten. Ihr Opfer wurde später öffentlich gewürdigt und steht auf jeden Fall auch sinnbildlich für den extrem selbstlosen Einsatz einer ganzen Gemeinschaft. Auch Dr. Richard Harris und Dr. Greg Challen haben für ihren außergewöhnlichen Einsatz zahlreiche hochrangige Auszeichnungen erhalten. Beide sind im Jahr 2019 gemeinsam als Australier des Jahres ausgezeichnet worden, eine der höchsten Ehrungen Australiens. Und auch Thailand hat ihre Leistung gewürdigt. Sie haben vom König höchstpersönlich den thailändischen Verdienstorden verliehen bekommen. Und zu Ehren des verstorbenen Saman Kunan wurde sogar ein eigenes Denkmal errichtet. Davon habe ich euch auch noch ein Bild mitgebracht, weil ich es irgendwie auch ganz niedlich und schön finde, wie das umgesetzt wurde. Das Denkmal für den verstorbenen Taucher befindet sich heute am Eingang der Tham Luang Höhle. Es ist eine überlebensgroße Bronzestatue, die ihn mit 13 kleinen Wildschweinen zu seinen Füßen zeigt. Das ist natürlich eine symbolische Darstellung der 12 Jungen und ihres Fußballtrainers. Die Statue wurde von einem renommierten thailändischen Künstler entworfen und im Dezember 2018 vor einem eigens errichteten Gedenkpavillon aufgestellt. Dieser Pavillon dient übrigens als Teil eines Museums, das die Ereignisse der dramatischen Rettungsaktion dokumentiert. Diese Statue wurde übrigens von einem renommierten thailändischen Künstler entworfen und im Dezember 2018 vor einem eigens errichteten Gedenkpavillon aufgestellt. Dieser Pavillon dient als Teil eines Museums, das die Ereignisse der dramatischen Rettungsaktion dokumentiert. Das Gelände rund um die Höhle ist heute wirklich sowas wie eine Art Outdoor-Museum. Da kann man sich alle möglichen originalen Gegenstände von damals angucken, wie zum Beispiel Tauchflaschen, Seile und selbst ein paar der Fahrräder der Jungs stehen dort immer noch oder ihre Trikots hängen dort. All das ist bis heute dort ausgestellt und das Ganze ist ein Ort des Gedenkens und auch für viele, ja, Touristen ist das eine gute Möglichkeit, da nochmal so ein bisschen sich näher mit zu beschäftigen, was damals eigentlich dort in dieser Höhle passiert ist. Und es ist natürlich auch eine Erinnerung an die internationale Zusammenarbeit und den Mut aller Beteiligten. Insgesamt kann man sagen, dass diese außergewöhnliche Rettungsaktion als eine der komplexesten der Geschichte gilt und als eine, die eigentlich nicht hätte gelingen können. Aber der Preis ist und bleibt hoch. Ein Jahr später stirbt ein weiterer thailändischer Retter, Bairut Pakbara, an einer Infektion, die er sich damals während der Mission zugezogen hatte. Aber auch seine Familie macht die Jungs nicht dafür verantwortlich. Und sie selbst nehmen sich daraufhin fest vor, dass sie sich so verhalten wollen, dass die anderen Menschen wissen, dass es sich gelohnt hat, sie zu retten. Und diese Einstellung wird dann tatsächlich auch vom Universum belohnt. Das Leben der kleinen Juniorenfußballmannschaft aus Chiang Rai entwickelt sich nach der Rettung aus der Höhle von einem Albtraum zu einem Traum. Die Jungs reisen um die Welt, sie treffen Fußballstars, erzählen in Talkshows von Leuten wie Ellen DeGeneres ihre Geschichte. Sie sitzen plötzlich in Ehrenlogen in Fußballstadien. Und angesichts der Tatsache, dass alle wirklich aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen stammen und zuvor noch nie Thailand verlassen konnten, geschweige denn sich live vor Ort ein internationales Fußballspiel hätten angucken können, ist das natürlich für alle eine unglaubliche Zeit, die folgt. Der größte Moment war für sie wahrscheinlich, als sie ihr allerliebstes Lieblingsidol Zlatan Ibrahimovic live bei Ellen DeGeneres in der Show getroffen haben und später sogar noch mit ihm Fußball spielen durften. Es gibt ein Bild von den Wildschweinen zusammen mit Ibrahimovic und das findet ihr in der Plotthouse-Galerie. Das Ganze ist jetzt übrigens fast genau 7 Jahre her und die 12 Jungen und ihr Trainer haben unterschiedliche Wege eingeschlagen. Besonders bekannt wurde Adul Samon, der damals als Dolmetscher fungierte. Er lebt heute in den USA, wo er mit viel Engagement die Schule abgeschlossen hat. An der renommierten Master's School in New York wurde er Kapitän des Fußballteams und hat bei seiner Abschlussfeier 2023 einen der britischen Rettungstaucher wieder getroffen, was natürlich für beide eine sehr emotionale Begegnung war. Titan, der jüngste der Gruppe, der mit der winzigen kleinen rosanen Tauchmaske, der spielt weiterhin mit großer Leidenschaft Fußball. Er hat aber auch davon berichtet, dass die ganze Situation damals in der Höhle ihm sehr zu schaffen gemacht hat und er wahrscheinlich ja bis heute auch daran zu knabbern hat, diese Dunkelheit und dieses Gefühl des Verlorenseins zu verarbeiten. Was aber besonders schön ist, Fußball spielt er heute in einer Akademie, die ihr ehemaliger Trainer Eck ins Leben gerufen hat. Eck nutzt nämlich seine Erfahrungen heute, um anderen zu helfen. Er hat diese Fußballschule vor allen Dingen für benachteiligte Kinder gegründet und er lebt auch in super enger Verbindung mit der Gemeinschaft um ihn herum, kümmert sich um alle. Und auch in schwierigen Momenten bleibt er ruhig, genau wie damals, als nämlich 2024 sein Haus bei einer Überschwemmung betroffen ist und er auf dem Dach übernachten muss, bis Rettung kommt, um ihn zu holen, erklärt er später, dass ihm die Erlebnisse damals aus der Höhle geholfen hätten, die Nerven zu behalten. Es gibt aber auch eine sehr tragische Nachricht. Dom, der ehemalige Kapitän der Wildschweine, hat 2022 ein Stipendium in England bekommen, wo er dann auch weiter Fußball gespielt hat. Aber im Februar 2023 wurde er bewusstlos in seinem Internatszimmer aufgefunden und er ist wenig später im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es Suizid war. Ob die traumatischen Tage und Nächte in der Höhle in irgendeiner Form damit im Zusammenhang standen, das kann man bis heute nicht genau sagen. Die übrigen Jungen halten sich bis heute weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Einige besuchen weiterhin die Schule, andere arbeiten oder trainieren in Sporteinrichtungen. Was sie verbindet, ist natürlich ihre gemeinsame Geschichte und bis heute halten sie engen Kontakt zueinander und versuchen auch immer mal wieder, sich alle gemeinsam zu treffen. Und dabei jetzt nicht mehr nur ihren beiden verstorbenen Rettern zu gedenken, sondern nun auch ihrem ehemaligen Kapitän. Es gibt inzwischen übrigens auch viele Verfilmungen in Form von Serien, Dokus oder Spielfilmen. Und ich möchte euch ganz zum Schluss noch eine kleine Empfehlung für einen Film mit auf den Weg geben, nämlich 13 Lives mit Viggo Mortensen und Colin Farrell in den Hauptrollen. Obwohl ich die Geschichte ja schon vorher kannte, hat mich dieser Film komplett fertig gemacht. Ich habe wirklich ganz, ganz schlimm mitgefiebert und ich habe auch mehrfach geweint. Also wenn ihr auch Bock darauf habt, dann guckt ihn euch unbedingt an. Der Film erzählt in sehr, sehr packenden und durch großartig gefilmten Bildern die Geschehnisse, vor allen Dingen aus der Sicht der internationalen Taucher und der thailändischen Einsatzkräfte. Es gibt aber ansonsten auch noch die Netflix-Miniserie Thai Cave Rescue und da wird der Fokus mehr auf die Jungen selbst gelegt. Und das Ganze wurde in enger Zusammenarbeit mit den Geretteten und ihren Familien produziert und bietet deswegen natürlich auch nochmal einen sehr emotionalen Einblick in die Erlebnisse. Ich kann euch aber auch eigentlich jede Doku dazu empfehlen. Es gibt auch eine Doku, in der mehrere Jungs persönlich zu Wort kommen. Es gibt sehr, sehr viel zu gucken, sehr, sehr viel zu hören, wahrscheinlich auch zu lesen über diese Geschichte. Aber wie gesagt, 13 Lives hat mich schon besonders mitgenommen. Deswegen packe ich euch das Cover zu diesem Film ganz zum Schluss hier auch noch mit in die Galerie. Bis heute kehrt das Team übrigens immer wieder zur Tom Luang-Höhle zurück. Sie bringen dann dort Opfer dar, beten und danken dem Geist von Nang Non, der Schutzpatronin des Berges, für ihre Güte und ihren Schutz. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch genau dieser Respekt, der dazu geführt hat, dass sich seit der Rettung der Jungs nie wieder ein schwerer Vorfall in der Höhle ereignet hat. Oder natürlich auch einfach die Tatsache, dass sich die Sicherheitsvorkehrungen dort heute noch viel mehr verschärft haben, damit sich ein solches Höhlendrama niemals wiederholen kann. Aber ich finde es auch schön, an den Geist zu glauben, an den Geist der Prinzessin dieses Berges. Und das hat ja auch alles vielleicht mit dem Mönch noch zu tun, wir wissen es nicht genau. Ich bin ja normalerweise gar nicht so empfänglich für solche Gedanken, aber in dieser Geschichte war ich das schon ein Stück weit, weil es wirklich fast nicht zu glauben ist, dass all diese 13 Menschen da rausgekommen sind. Das werde ich niemals verstehen, aber ich werde mich für immer darüber freuen. Und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass ich euch heute diese Geschichte erzählen konnte, weil ich schon so lange irgendwie dafür mitfieber und mich so sehr über dieses Happy End freue, auch wenn es natürlich nicht nur ein Happy End ist, aber diese Geschichte erwärmt irgendwie immer wieder mein Herz, auch ganz, ganz doll im Hinblick auf die Menschen in Thailand und wie die damit umgegangen sind und wie sehr dort alle zusammengehalten haben und sich gegenseitig geholfen und gestützt haben. Das ist wirklich, glaube ich, wäre nicht überall so auf der Welt möglich. Und ja, deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass ich euch heute vom Höhlendrama von Tam Luang erzählen konnte. Und wie ihr wisst, liebe ich es, Geschichten mit Musik abzuschließen. Und deswegen hören wir jetzt hier nochmal ganz zum Schluss in einen Song rein, der natürlich auch wieder ein bisschen cheesy ist, aber das ist in Ordnung. Es geht um die Helden dieser Rettungsaktionen. Denen haben nämlich mehrere thailändische Artists einen ganzen Song gewidmet. Und davon hören wir eben noch einen kleinen Part. In diesem Sinne, passt auf euch auf und ich würde sagen, solltet ihr in den nächsten Tagen eine Höhlenexpedition geplant haben, dann bitte erst recht. Das wäre toll. Bis in 2 Wochen, dann natürlich hier auch wieder mit Besuch im Plotthaus. Tschüss.
กลายเป็นประวัติศาสตร์ต่างคนต่างชาติและทหารไทยร่วมใจช่วยทีมฟุตบอลออกเดินทางจากบ้านข้ามน้ำข้ามทะเลจับมือสิ้นภัยด้วยกันบ่กลัวดินฟ้าศรัทธาบ่หวั่นมั่นใจในพลังความดี
Your
Lotthaus ist ein Studio Bummens Original. Skript und Recherche: Lotti. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Sounddesign Chris Kahles. Social Media Jessica Linder. Vermarktung Studio Bummens. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Mut und mein neuer Podcast, Schatz, wir müssen reden, zusammen mit Studio Bummens, erscheint ab dem 12.06. dieses Jahr. Jeden Donnerstag um 22.22 Uhr auf allen Streaming-Plattformen und YouTube. Leute, schaltet ein.